Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
Schwitzkasten. Schwitzkasten.
Schwitzkasten.
Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey.
Hallo, na, Lukas.
Niklas, was geht?
Ja, nichts.
Cool.
Ja.
Dann können wir das ja auch schon wieder abmoderieren.
Voll, ja.
So. Mache indes ein Getränk auf, wenn
bitte.
Du abmoderierst.
Ja.
Dann ächze ich das.
Moderiere gar nichts an. Lukas hatte eben sehr viel Durst, wollte schon die Flasche öffnen und hielt sich dann im letzten Moment zurück, weil wir öffnen Flaschen grundsätzlich nur, wenn die Mikrofone laufen.
Ja. Ja. Das ist krass, ich leide einfach die ganze Zeit, die wir keine Podcasts machen, unter massiver Dehydration.
Ja. Achso, du trinkst ausschließlich, wenn wir Podcasts
ja,
machen.
Ja, um dann im Podcast das Trinken der letzten, in diesem Fall, glaube ich, fast 2 Wochen. Kommt das hin? Schon, oder?
Die letzte Episode war die Mania Tag 2 Review.
Die Mania Tag 2 Review, ja. Das ist... Nee, das ist 3 Wochen.
Anderthalb Wochen?
Nee.
4, 8?
Ja, genau.
95
ja.
Wochen.
Sowas ungefähr. Also irgendwo zwischen 1 und 95.
Ja.
Ja, und das ist ja schon eine Weile her. Heißt, ich habe echt Durst.
Ja, lass uns trinken.
Cheers. Cheers. Und dann, du trinkst ein Bier von etwas rötlicherer Färbung.
Es ist Neumarkter Lambsbräu und es trägt den lustigen Namen Dunkle Weiße. Ein Paradoxon in Flaschenform.
Ja, stimmt. Ja. Es klingt wie etwas, das Leute von sich sagen, um, keine Ahnung, so Rassismus klein zu reden oder so. Ja, wir dunklen Weißen.
Stimmt. Stimmt, die dunklen Weißen.
Cool, ist ein guter Buchtitel. Weißt du? So als Antwort auf, keine Ahnung, Black Lives Matter, so dunkle Weiße.
Ja, stimmt.
Wie auch Westeuropäer von Rassismus betroffen sein können oder sowas.
Stimmt. Oder es könnte auch in diese Richtung gehen, dass sich halt wirklich irgendwie irgendwelche weißen Westeuropäer einfach so auf so eine nicht ganz Blackfacing-Sache so, aber dass sie quasi sich als dunkle Weiße verstehen.
Ja.
Das heißt, die eignen sich dann irgendwie vielleicht so Sachen an von eben People of Color.
Und so Vanille-Eis-mäßig.
Ja. Und sind dann halt dunkle Weiße.
John Cena. John Cena zu Dr. Fuckonomics Zeiten, so. Allerdings, The Miz.
The Miz aktuell.
Oh, Alter. The Miz als Backup-Rapper von R-Truth ist wirklich noch schlimmer als R-Truth als Rapper, und das will was heißen.
Ja, das stimmt, man. Ja.
Meine Güte.
Fuck.
Na gut.
Ja, und du, Paulana Spezi, oder?
Ja. Habe ich mir mal überlegt, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja, warum nicht?
Ne?
Jo, wir machen Schwitschnack, wir halten die Mikros frei, deswegen ist die Soundqualität ein bisschen anders als sonst.
Genau.
Wo man das auch gar nicht mehr sagen kann, weil wir machen mittlerweile mehr Schwitschnacks als die anderen, wo ich immer die Soundqualität als Standard nehme. Aber das ist eigentlich hier der Standard, würde ich fast schon sagen.
Schon, ja. Hat sich auch noch nie jemand drüber beschwert, dass es irgendwie nervt, wenn man zwischendurch so ein, keine Ahnung, Knatschen von irgendwas hört oder so ein Rauschen oder Ruckeln.
Ja, ich sitze halt hier in so einem Sitzsack, ne, wo immer, ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Kleine
Reis.
Elfenbeinkugeln.
Elfenbeinkugeln.
So. Dunkle weiße Elfenbeinkugeln.
Genau, dein Sitzsack, der 2 Millionen Euro gekostet hat.
Ja.
Von unserem Patreon-Geld geleistet. Vorher hast du auf dem Boden gesessen.
Ja.
Und wir dachten, von 0 auf 100, scheiß drauf.
Und unter Elfenbein sitze ich nicht. Also entweder sitzen auf Elfenbein oder einfach auf dem Boden liegen.
Ja.
Aber es klingt mehr nach irgendwie nach Koks oder so.
Nee.
Also es könnte auch wirklich so ein Ding sein, wir wohnen in Hamburg, ne? Du weißt, hier in Hafen ist jetzt ein Umschlagplatz für Shit so.
Ja.
Und vielleicht kommen halt diese komischen Sitzsäcke, von denen ich mehrere in meiner Wohnung habe. Und das ist schon ein gutes Ding, um da auch Drogen reinzupacken, wenn man die dann irgendwie verschifft aus, was weiß ich, wo so ein Sack herkommt. Dann wahrscheinlich Guatemala.
Wie krass dumm das wäre, wenn einfach bei dir so ein, keine Ahnung, einfach so ein Stash irgendwas sich an so einem Sitzsack verirrt hätte, weil jemand einen falschen mitgenommen hat und der hat einfach Reis durch die Nase gezogen.
Ja,
Reis. Der arme Mensch.
Shit, die suchen mich. Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Fuck, ich kann nie wieder in Ruhe schlafen.
Entschuldigung. Hate to break it to you.
Fuck.
Ja, keine Ahnung, ja. Aber gut, falls Weed da drin geschmuggelt worden wäre, das ja jetzt kein Problem mehr.
Ja, das würde ich jetzt auch irgendwann mal riechen.
Ja, ist ja in der Regel ist das doch schon ordentlich vakuumiert, ne? Wenn man schmuggeln will. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie für Kleingeld da.
Wenn du jetzt nicht auf dem Drogenstrich in Norderstedt, ja, ja.
So ist es. Pinneberg oder so.
Ja. Gut, cool. Worüber reden wir heute?
Zum Beispiel über das Leben nach WrestleMania, aber vor WWE Draft. Denn heute ist Donnerstag, der, keine Ahnung, Alter, 25.
glaube
ich.
Weiß kein Mensch.
Ja, sowas ungefähr.
Donnerschwitz, aber
by the way. Stimmt. Thunder Sweat.
Guter
Bandname.
Sind wir da nie drauf gekommen? Das ist halt wirklich, ohne Scheiß. Das ist
wirklich sehr guter Bandname.
Vorband von Steel Panther, so, weißt du? Irgend so eine scheiß, sarkastische Glamrock-Band.
Ja. Ich sehe das Logo sofort vor mir.
Thunder Sweat, ey.
Thunder Sweat. Ich weiß genau, wie die Schrift aussieht.
Ja, so diese Dynamik, so auch zur einen Seite geht der Schweiß rüber, also der Shit dann.
Ja. Ja. Mega gut.
Thunder Sweat, ey, das gibt's doch bestimmt, oder?
Keine Ahnung.
Du hast deinen Empfang aus jetzt
wahrscheinlich. Ja, überhaupt keinen Bock, das nachzugucken.
Ah, ich auch nicht. Mein Handy liegt da vorne, ich komme nicht dran.
Das ist, also es ist wirklich eine Handlänge von deiner ausgestreckten Arm entfernt und eine Handlänge bei dir ist halt so, weiß nicht, ein Meter oder so.
Ja.
Das ist echt lange Finger. So, jedenfalls, wie kamen wir, achso genau, heute ist also Thunder Sweat und das bedeutet morgen am Freitag in der Nacht bei SmackDown beginnt WWE Draft 2024 und es werden wild Leute gepickt und in andere Shows verschoben.
Gepickt und verschickt.
Genau, und Montag geht es dann weiter bei Raw und darüber reden wir nächste Woche dann einfach auch nochmal, finde ich.
Ja genau, der Plan ist, dass wir einen Schnack dazu extra machen, ne?
Ja.
Ist auch sinnvoll, weil ich glaube, danach verändert sich schon viel und wir können so ein bisschen in die Spekulation gehen, was dann mit den Leuten passiert und so auf dem anderen Brand. Und
so nämlich.
Ja, finde ich gut. Dann können wir heute ein bisschen so die Post-Mania-Sachen abspeisen.
Ist ja auch nicht wenig passiert in diesen, keine Ahnung, wie viele Wochen jetzt.
Vielleicht haben wir später noch lobende Worte für AEW Dynasty, das jetzt auch stattfand.
Stimmt.
Wo ich ein bisschen was von gesehen habe.
Ich auch, bisschen was, ja.
Das, was ich gesehen habe, war überragend kranker Scheiß. ja, um Himmels Willen.
Ja, ich habe auch unterragenden Scheiß gesehen, aber es macht ja nichts, je nachdem, was man so geguckt hat.
Unterragend.
Finde ich auch cool. Es klingt so, es ist immer noch ragend, aber irgendwie drunter. Das ist so ein bisschen wie das, was Titus O'Neil seinerzeit beim Royal Rumble gemacht hat.
Ja, eine unterragende Aktion.
Ja.
Auf jeden Fall. Kann auch in einem schlüpfrigen Kontext verwendet werden.
Ja.
Ah, da hat er mir doch ordentlich mal runtergeragt.
Da unten ragt aber.
Ja, da ragt er richtig drin. Aber es kann auch, und das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, dass es so eine verfeindete Dorfwelt in Tirol ist, das quasi Unterrang und Oberrang.
Ja.
So, Ragen, nee, Ragen war es, ne?
Ja, ist ja egal.
Unterragen, ja, der Saubub kommt zu Unterragen. Weißt du? So sagen das dann die Oberragen, ne?
Ja, die Oberragen. ja. Oh Gott, sehr gut, ja. Ja, ich würde sagen, also keine Ahnung, so klassische Oberragende wie Gunther zum Beispiel sprechen so über Unterragende wie Giovanni Vinci.
Ja, absolut, genau. Mhm. Damit, ja. Super, ja, gut fokussiert sind wir bei Wrestling auf jeden Fall gerade.
So läuft das hier. Ey, also jetzt mal ohne Witz, also Dings, wir sind ja jetzt in dieser sogenannten neuen Ära, die unter anderem darin besteht, dass Roman Reigns erstmal nicht mehr da ist, aber irgendwie immer noch ganz viel Thema, was ich total interessant finde, und dass Cody Rhodes aus Leipzig, jetzt halt einfach Universal Champ ist und Damian Priest einfach WWE Champ und dass SmackDown und Raw Tag Team Titel nicht mehr so heißen und dass Women's Champ eher ungünstigerweise nicht mehr Rhea Ripley ist, sondern seit Montag Rebecca Quinn alias Becky Lynch, Bestseller-Autorin.
Und Wrestlerin.
Auch, genau. Ja. In ihrer Kleidung vereint sie beides.
Ja.
Und das stimmt, das habe ich auch vergessen, meine Güte. Awesome Truth, ein Tag Team Championship sich teilen und
A-Town Down Under,
so heißt das genau, den anderen. Ja. Also da ist eine Menge durchgeschüttelt worden. Haben wir es vergessen? Bailey ist auch Champ. Also eigentlich alles sind so gut wie Sami Zayn ist Intercontinental Champ. Fuck, Alter. Ist irgendein Titel eigentlich bei jemandem geblieben?
Nur Logan Paul hat seinen US-Title noch, glaube ich. Ne?
Wirklich? Oder? Logan Paul ist ohne Scheiß, ist Logan Paul der einzige, Logan Paul und Rhea Ripley sind die einzigen, die ihre Titel verteidigt haben bei Mania.
Wahnsinn.
Kein Scheiß, das fällt mir erst jetzt auf.
Haben wir gar nicht drüber geredet.
Nee.
Wir haben über viel geredet, was Mania angeht. Aber ja, Mann, es ist uns jetzt nach diesen Wochen und den Entwicklungen, den tragischen Entwicklungen, was Rhea Ripley angeht, ist ja wirklich komplett durchgeschüttelt.
Logan Paul ist der Last Man Standing unter den Champs.
Ja.
So ist es halt.
Wahnsinn.
Wieder mal Logan Paul, dieser Teufelskerl, ein Maverick.
Ja, heftig, Mann.
Verrückt. Ey, wir waren in unserer Mania-Review jetzt auch retrospektiv einfach wirklich so emotionsbesoffen. Da war kein Platz für solche nüchternen Feststellungen wie, ey, fuck, jeder hat seinen Titel irgendwie abgegeben.
Ja,
krass. Ja,
ist so. Ja. Wirklich.
Aber war geil.
Ist ja eigentlich kalt? Ich hab die Heizung gerade aus, kann ich anmachen.
Nö, ist gut.
Nee, geht? Okay.
Ja. Ja, ist klar. Ist dir kalt?
Ja, so ein bisschen.
Dann mach doch die Heizung an.
Ja, mach ich mal. Ich habe hier gerade Wäsche am Trocknen.
Ja, ja, zu kiffen, ich kann's machen.
Dann kannst du dir aussuchen, über welches Thema du als erstes reden willst.
Cool. Ich frag mich, wie das klingt, dass du das Mikro jetzt so auf diesen Sitzsack geworfen hast. Egal. Ja, das war jetzt hart gedribbelt.
Ja.
Ich hab gar keine Präferenz. Was ist denn das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe?
Also ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, aber ich würde einfach mal am Anfang mit Fuck is Cody over. Also Cody war jetzt diese Woche nicht da, aber in der letzten Woche war er in beiden Shows.
Ja.
Hat, glaube ich, sogar jeweils eröffnet, weiß ich nicht. Und wow. Also diese Nummer mit Triple H, ne, hat ihn dann halt rausgeholt so. Also was war da los? Was war das für eine Atmosphäre mit Triple H und Cody? Also beide und dann auch das Zusammenspiel zwischen den beiden und so.
Schon krass. Schon süß. Ich mochte auch alle Auftritte von Triple H, die er jetzt hatte. Er hatte ja bei der Enthüllung der beiden Tag Team Titel auch noch welche. Die waren alle so, weiß ich nicht, auf so eine nette Art bossy so und so ein bisschen so, ich stehe schon ein bisschen über der ganzen Nummer.
Ja.
Aber auch so sehr gönnerhaft. Ich mag die, ehrlicherweise, die Inszenierung von Triple H gerade ganz gerne. Die ist so unaufdringlich auf eine Art.
Ja, die ist unaufdringlich, genau. Aber zugleich trotzdem autoritär.
Ja.
Und irgendwie krass. Also er ist trotzdem noch der krasse Kerl, der halt auch als Wrestler war, so.
Ja.
Und jetzt halt einfach in einer gewissen Bahn.
Ja.
Irgendwie. Und die tut, na klar, die tut dieser ganzen Ära gut, ne? Sie labeln ja die Ära mit Triple H-Ära.
Schon.
Paul Levesque-Ära, ne? Das heißt,
Logan Paul Levesque-Ära.
Logan Paul Levesque,
ja. Das ist so viel Zeit muss sein.
Der Boss und der einzig verbliebene Champion.
Ja,
ja,
wirklich.
Ja,
Logan ist Paul ist so lustig.
Ja, also will sagen, Cody funktioniert aber gerade sehr gut so. Das freut mich, freut mich für ihn. Ja, und er ist jetzt wirklich einfach das Face der Company und wird halt so angenommen und so verkauft.
Ja. So doll, dass er halt gerade bei der letzten Raw nicht mehr zugegen war, sondern einfach Tour-Duties gefahren ist. Ne, der verkauft jetzt einfach gerade Tickets hier drüben auf dem alten Kontinent.
Ja.
In London zuletzt war er zu sehen bei Raw, weil man ihn den Leuten halt einfach zeigen will. Und die Leute wollen den natürlich auch sehen. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, ihn gleichzeitig in den Shows zu haben und halt vor Ort ist, dass man dann halt so ein kleines Videopackage von mit einer Grußbotschaft vom Champion einblendet. So.
Ja.
Aber die Wichtigkeit von Cody ist schon, die ist schon bemerkenswert. So. Die setzen schon sehr doll auf diese Karte und Cody nimmt die aber auch ganz krass an. Das war vor dem Titelgewinn schon spürbar und es ist jetzt auch nochmal.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist ein moderner John Cena.
Ja.
Tatsächlich so auch. Nochmal so eine Ebene mehr Richtung Publikum und Richtung, ja, also das er funktioniert einfach wahnsinnig gut.
Ja. Und ich finde auch, er macht dieses Face of the Company Ding, sagst du schon sehr schön, auf eine moderne Art. So, also so wie Triple H so ein bisschen so ein moderner Chef ist, der so versucht, nicht so auf One-Man-Show zu machen, sondern Leute in Position zu bringen und so den Enabler zu spielen und so, ne? So, guck mal, hier, aber jetzt nimm deine Verantwortung auch, ne? Ich helfe dir, wenn du brauchst, aber lauf mal. So.
Ja, ja.
So spielt Cody diese moderne Face-Rolle, finde ich, nicht indem er jetzt irgendwie weiß ich nicht, so übermäßig weich gezeichnet und kantenlos ist. Das nehme ich nicht so wahr.
Mhm.
Aber zum Beispiel, indem er halt einfach wirklich ganz besonders krasse, finde ich, Worte für Roman Reigns hatte, als er dann rauskam. So. Und einfach über den ehemaligen Champ sagte, das ist the most important superstar in my generation.
Ja.
So. Das finde ich schon krass, das so zu würdigen. Und Und es ist auch einfach insoweit zeitgemäß, als dass ich das Gefühl habe, jetzt wo Roman nicht mehr Champ ist, ist das auch sofort Kanon bei den Fans. Mhm. So, es gab zuletzt We Want Roman Chants bei Solo Sikoa. Ja. Es gab, nachdem Cody das gesagt hat, gab es Thank You Roman Chants. Ja. So, ne? Also dieser Titelrun ist, und das mag ich total gerne, von den Fans als das akzeptiert, was er war, nämlich einfach ein fantastisches Meisterwerk, so, in das sie emotional so involviert waren, dass sie es natürlich gehasst haben, als er Champ war, weil er Heel war und das seine Aufgabe war. Aber jetzt, retrospektiv, können sie das anerkennen. Ich finde das ganz geil. Das ist so, weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die Fans bei WWE sind in so einer Grown-Up-Era, weißt du? Die sind so, die haben so einfach den nötigen Respekt, so, die sind drin, wenn es halt einfach um die Geschichte geht und ihre Rolle darin, so, und sie sind aber, so respektvolle Fans des Sports und der Kunstform, wenn gerade kurz mal es nicht um die Geschichte geht. Das mag ich.
Ja, ist eine gute Beobachtung. Das habe ich auch so wahrgenommen, als diese We Want Roman-Chance dann wirklich losging, so, ne, also vor 2 Wochen war der Typ halt der übelste Heel-Typ, so, gehasst von allen, und ja, und dann auf einmal das, so, ne? Natürlich ist es auch clever gemacht, weil also nicht nur Codys Worte haben das bewegt, so, ne, dass man einfach den Respekt dann auch wirklich von Company-Seite aus einfach nochmal äußert und ans Publikum trägt, die dann damit arbeiten können, so, sondern eben auch die Tatsache, dass halt so Bloodline durchgeschüttelt wurde, neue Mitglieder hat und jetzt einfach super hassenswerte Dinge macht und irgendwie noch irgendwie gerade sehr hassenswert ist, weswegen man dann auch gut nochmal an Roman irgendwie appellieren kann, so, ne?
Total.
Also es ist einmal ein positiver Push und einmal ein negativer Push quasi.
Ja, voll.
Und das führt dann dazu, dass Roman einfach den Respekt bekommt, weil ich glaube, es geht gar nicht gerade um was anderes. Das ist erstmal wirklich nur so, okay, Reigns ist gerade mal ein bisschen raus, ich weiß nicht, wie lange der jetzt raus sein wird, keine Ahnung, vielleicht kommt er auch nächste Woche wieder, ne? Vielleicht aber auch erst in einem halben Jahr.
Ja.
Aber man will das einfach wirklich mal gerade nochmal so würdigen und so, und das finde ich eigentlich ganz geil.
Ja. Das ist super smart dafür, sagst du ganz richtig, Roman Reigns auch so von der aktuellen Bloodline zu entkoppeln, um Roman einfach mal als Roman stehen zu lassen, so, und Bloodline sich weiterentwickeln zu lassen. Ja. So. Es hilft beiden Parteien.
Ich hoffe, es hilft beiden Parteien, weil das ist gerade schon für mich ein sehr überraschendes, mutiges Statement pro Solo Sikoa, ey.
Ja.
Das habe ich so nicht kommen sehen. Also der Mann war ja jetzt die letzten Wochen jetzt eher ein bisschen unterm Radar, so.
Mhm.
Im Vergleich zu der Zeit, wo er wirklich eingeführt wurde.
Mhm.
Aber Alter, dass man jetzt mit ihm so geht. Also, und er ist gerade die zentrale Figur bei The Bloodline.
Ja.
Fällt Entscheidungen, interagiert da mit einem neuen Typen, den er angeschleppt hat. Also das ist schon krass. Was macht Solo Sikoa mit dir?
Ich mag das ganz doll. das muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen so long-term beweisen. Solo Sikoa ist bei weitem kein glänzender Mic-Worker. Aber ich glaube, sie werden hoffentlich ganz schnell rausfinden, wie viel beziehungsweise wie wenig er sagen sollte. Denn die Stärke von Solo Sikoa ist weiterhin einfach seine Mimik und seine ganze Körperhaltung und so. Und Gesten. Was er halt gut kann und was sie mit ihm gut erzählt bekommen, ist, dass er stärker durch Handlungen spricht als durch Worte. So viel mehr als irgendwas, das Solo Sikoa gesagt hätte, ist mir halt im Kopf geblieben, wie er reagiert hat, als Paul Heyman das erste Mal den Namen Roman Reigns in den Mund nehmen wollte im Ring. So. Und das hat er halt unterbunden. Also ohne es zu sagen, hat sich... Und ohne dass überhaupt jemand gesagt hat, hat sich einfach nur durch Handlungen Solo Sikoa selbst an den Head of the Table gesetzt. Ja. Punkt. So. Einfach nur durch das Wegschweigen von Roman. Aber er hat halt gesagt, Niederlagen haben Konsequenzen. Die hat er einerseits per Exempel an seinem Bruder Jimmy Uso statuiert, aber implizit durch sein sonstiges Handeln hat er halt auch gesagt, so, also unser Tribal Chief, der verloren hat, ist nicht unser Tribal Chief. Ich mach das jetzt hier.
Ja.
So, und das gefällt mir sehr gut. Und mir gefällt auch die zwiespältige Rolle, die Paul Heyman da drin spielt, der das nicht so richtig zugeben kann, aber der schon so handelt, als wäre das schon auch so gerade. Solange Roman nicht sagt, irgendwas anderes sagt, verhält sich Paul Heyman auch irgendwie so als Wise Man von Solo, weil was soll er denn machen? So, er ist ja da draußen mit Solo. Ich finde das sehr, sehr schön.
Ist halt angstgetrieben, ne?
Heyman. Ja.
Der hat halt schon Angst, so, wenn er den Bloodline-Finger hochmacht, dann zittert seine Hand und so.
Ja.
Also, ja. Ja, spannende Sache. Einzige Ding, was mich eigentlich daran stört, ist so, dass, also ich glaube, diese Phase wäre cooler gekommen für Secor, wenn er die Wochen davor einfach stärker dagestanden hätte, weil dass Siege und Niederlagen von Wert sind, müsste man halt auch irgendwie in seinen Spiegel sagen können. So, und Secor hat halt so viel verloren, bis vor Mania noch zuletzt. So, ne?
Ja.
Match gegen Rollins war da zum Beispiel und sowas. Also er hat halt viel verloren. Vielleicht rechtfertigt er seine Handlungen eher so, dass wenn du halt in einer großen Verantwortungsposition bist, wie zum Beispiel bei einem Tribal Chief, das Verlieren dann halt irgendwie auch eine krasse Nummer ist und das ist dann rechtfertigt in dieser Position, wenn man da verliert, dass man dann entthront wird und sonst was.
Ich meine, Solo kann auch argumentieren, dass er von seinem ehemaligen, krell mal auf, Tribal Chief in irgendwelche Niederlagen geschickt wurde, ne? Ist halt einfach schlechte Führung, so.
Stimmt, was das kann man auch sagen, ja.
So.
Ja. Und Jimmy hat ja wirklich auch verloren bei Mania, ja, sein Match. Einfach richtig, ganz klar gegen Jay.
Genau.
So, ne? Das heißt, den kann man auch mal hinrichten.
Kann man auch mal.
Ja. Er war schon wirklich eine Hinrichtung. Also Jimmy, ja, ist, glaube ich, auch erstmal raus.
Glaub ich,
das
auch,
waren ja halt irgendwie 19 Simone Spikes und dann nochmal diese Stuhlnummer in der Ecke und so.
Ja.
Ja.
Und Dings, das darf man auch nicht vergessen, Solo hat auch das Roman-Phone zerstört. So.
Yo. Ach du Scheiße, stimmt, das ist eigentlich der klarste Akt gegen Roman Reigns.
Ja, schon, ne? Also einfach so, der Verbindung sagt gekappt hier jetzt nichts mehr zu dir, Wise Man.
Ich sage. Der hat die Verbindung gekappt, ja.
Ja, ich sage. So, das ist noch so, fiel mir gerade noch ein, wenn wir über halt Handlungen sprechen, ne? Mhm. So, was macht Haku mit dir?
Haku.
Na, Haku sein Sohn.
Haku sein Sohn.
Tamatonga. Haku hat was mit mir gemacht bei der Hall of Fame Induction.
Ja.
Aber was macht Haku sein Sohn?
Da hat Heyman doch bei der Hall of Fame gesagt, also zu seinem Sohn, also zu Heymans Sohn, du, wenn dir irgendwer Ärger macht oder so, zwei Plätze weiter sitzt Haku. Keine, ja, Angst, so, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, Haku sein Sohn ist, also ist, irgendwie wäre es natürlich geiler für so Bloodline, wenn Haku sein Sohn auch Samoaner wäre.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach nicht der Weg von Secor. Der interpretiert das jetzt gar nicht mehr so familiär, glaube ich.
Hm.
Tatsächlich. Also, ne, er hat Jimmy gefickt und einen Tongolesen reingeholt. Das heißt, wir sind hier gar nicht mehr in so einem samoanischen Zirkus. Ja, aber also Tamatonga, die. Keine Sau kennt Tamatonga, muss man erstmal sagen, bei WWE, glaube ich so, ne? Also ist halt jetzt kein großer bekannter Weltstar oder so. Aber also ich kenne ihn gut und ich mag ihn auch total. Ist ein OG von Bullet Club, ne? Also eine, also der hat wirklich eine krasse Historie, der Mann, so in Japan, was er da gemacht hat, ne? Mit Bullet Club und Co. Damals schon in den Zeiten mit Fergal Devitt, so als Finn Balor noch Bullet Club Führer war und sowas. Schon mit ihm da zusammengearbeitet, ist ein richtig guter, hat sau viel Erfahrung. Aber trotzdem für mich super überraschend, dass er dann so kam und dass er dann auch direkt mit so einer Rolle da reinkommt irgendwie.
Voll.
Ich mag seine Scheißfresse. Der hat schon diese arrogante Kackfresse mit dieser Wildheit da drin.
Ja, die aber, das beides, ja, voll.
Ja, aber die ist halt, das ist so eine kontrollierte Wildheit, die er hat, ne? Irgendwie. Also er ist, ich weiß nicht, er ist schwer zu erklären. Also, so ein Typen habe ich lange nicht gesehen, muss ich sagen. Das ist, der kann gleichzeitig ruhig wirken, aber hat immer noch diesen Schalk jederzeit zu explodieren so in sich. Kann das körperlich so mehr oder weniger abdecken. Ich muss noch abwarten. Also ich will noch nicht viel zu Tamatonga sagen. Ich will noch gucken, so ein paar Wochen, wie er sich entwickelt.
Ja, er ist so ein bisschen halt einfach die leanere Version von Solo Sikoa. Solo hat das halt auch. Der ist entweder halt so Gangster cool.
Ja.
Oder er ist halt echt sauer. So. Und doll dann.
Ja.
Die sind, und das ist vielleicht schon mal so ein Unterschied zwischen, der Bloodline von Solo Sikoa und der Bloodline von Roman Reigns. Die sind halt null komplementär. Die sind halt von einem Schlag.
Mhm. So. Stimmt, ja.
Das ist halt jetzt einfach eine Mafia, ne? So, also,
ja, aber so eine Blutmafia, ne? So,
genau,
eine brutale,
so im Endeffekt, ja, polynesische Mafia, so.
Ja.
Ja. Auf eine Art, egal wer hier mit wem verwandt ist, so, wir sind Familie über was anderes, wenn du so willst. Finde ich erstmal interessant.
Ja.
Warum denn nicht? Lassen wir sie erstmal durchdrehen. Ich meine, und durchdrehen ist ja offensichtlich das Motto, wenn Tama Tonga einfach in das Auto reinfährt.
Von Owens, ne?
Ja. Genau, von Kevin Owens. So, und sie sich auch der Probleme, derer sich die alte Bloodline nie entledigen konnte, jetzt auch einfach endgültig entledigen wollen. Denn Kevin Owens war ja so ein anhaltender Störfaktor. So.
Ja.
Mal gucken. Die jungen Wilden, das sind sie jetzt irgendwie.
Die jungen Wilden, ja, stimmt. Das ist eine Nummer weniger politisch, weniger diplomatisch, weniger ja.
Diplomatie wird hier mit Pferdeköpfen direkt gemacht.
Ist so, ja. Ja, einfach eine harte Mafia. Ja. Mir fehlt noch eine dritte Person, glaube ich.
Hm.
Sonst hast du so ein Tag-Team, das ist irgendwie komisch. Also eine dritte Person wäre geil.
Jacob Fatu.
Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn.
Das, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass es vielleicht auch nicht mehr so lange dauert.
Ei. Ja. Boah, dann hast du natürlich drei Wildhähne.
Ja, aber das wäre halt so richtig New Generation Bloodline, ne?
Ja.
So. Ja.
Und
dann wird's halt interessant, was passiert denn, wenn Roman Reigns irgendwann mal zurückkommt, so.
Ganz klar passiert dann Face Reigns?
Ja.
Mit den Usos?
Ja.
Wie geil.
Ja.
Wie gehen die durch die Decke als Faces?
Das ist halt witzig, ne? Also ich hab, nicht nach dem ersten, weil da war ich echt erstmal so ein bisschen so schockiert von dem, was mit Solo und Tama Tonga so abging. Aber eine Woche später, so bei der letzten, bei dem letzten Showing von denen, war ich dann so, ey Mann, die machen halt gerade einfach so ziemlich genau das, was wir irgendwann mal bei Schweiß City mit Samoan Ass Whippin erfunden haben.
Jo!
So. Also wirklich so, Bloodline war schon so in die Richtung, aber eben sehr viel mehr dramatic und sehr viel mehr story-driven und sehr viel Charaktere einfach so. Aber das jetzt einfach straight up die polynesische Mafia. So, das ist schon ein bisschen geil.
Voll!
Wenn du dann noch Jacob Fatu mit reinwirfst, so, dann ist das schon ganz cool. Und was du gerade gesagt hast, finde ich auch total super, wenn du dann eben die drei Brüder, die miteinander aufgewachsen sind, was man mit dieser Roman Reigns Doku, die rauskam vor dem Mania-Wochenende, schon mal sehr schön vorbereitet hat, wo man halt erzählt hat, dass es da wirklich eine Kindheitsvergangenheit gemeinsam gibt, so
zwischen
den Usos und Roman Reigns,
ach so, ja,
dass sie halt wirklich so ab einem Teenie-Alter so ein bisschen zusammen aufgewachsen sind.
Ja, wobei es nicht drei Brüder sind, sondern der eine ist der Cousin.
Stimmt,
ja.
Korrekt. Die zwei, genau, die beiden Zwillinge aus Atlanta und ihr Cousin. Und durch das Ausschalten von Jimmy und dem Raushalten aus Bloodline-Business, ja auch wirklich darauf angesprochen, hat er das sehr doll gemacht, von Jey Uso, und dem, was jetzt Roman Reigns halt einfach auch so an Zuspruch von den Fans bekommt und an Respekt, ist der Weg genau dahin geebnet. Und dieser fucking Heel-Run war das Beste, was Roman Reigns für seine Karriere passieren konnte, um halt auch einfach sich den Respekt letztendlich zu holen, den er verdient hat.
Das ist das richtige Wort, Respekt. So, ne? Das ist das, was ihm fehlte damals, als man ihn overbringen wollte, als Face, und das nicht funktioniert hat. Voll, ey Mann, wenn der zurückkommt mit den Usos an der Seite und dann dieser polynesischen Mafia gegenübersteht. Boah, das wird ballern, ey. Je nachdem, wann das passiert. Himmelhilf.
Je nachdem, wann das passiert. Ich glaube, das hat Zeit.
Ja, glaube auch.
Ja, ich glaube, es hat Zeit.
Jetzt wird's erstmal, glaube ich, so ein bisschen dieses Mafia gegen Nick Aldis und seine und SmackDown so vielleicht auch gehen, ne? So, weil es ist ja schon, die machen ja schon einfach Dinge, die auch Nick Aldis nicht gefallen haben. Zum Beispiel Leute versuchen zu ermorden. So.
Das gefällt ihm nicht.
Ja, nein, Mensch, das mag er nicht. Nein, das mag er nicht. So.
Auch Sachbeschädigung.
Ne? Ja, ja. Ja.
Mit Autos und so. Privateigentum. Ja, ist richtig.
Geil. Ja, okay, gucken wir uns an.
Gucken wir uns an.
Tama Tonga kann das, ey. Der ist gut.
Ja.
Wer den nicht kennt, informiert euch ruhig, der macht Spaß. Ja. Gutes Moveset auch.
Schon.
Geile Dynamik,
ja. Einfach auch, also auch wieder jemand mit diesem wunderschönen Begriff, für den dieser wunderschöne Begriff physisches Charisma einfach sehr gut gemacht ist.
Schon, ne?
Ja.
Ja.
Naja. Man muss seine Scheißfresse nicht mögen.
Ja.
Also ich bin da aber bei dir, ich mag seine Scheißfresse.
Ja.
Aber kannst schlechtweg argumentieren, dass er nicht direkt irgendwie wirkt wie jemand.
Gute Überleitung zu Damian Priest.
Mhm, gar nicht schlecht.
Außer du willst woanders hin, aber als er so rauskam jetzt immer... Da dachte ich auch mal, physisches Charisma. Wobei bei ihm ist es mehr eine Aura, finde ich. Der hat so eine Aura, was das Gleiche sein kann.
Ja, auf eine Art. Ja. Mm. Ha, ich fand so seinen ersten Auftritt in diesem weinroten Anzug schon auch kurz vor Vampir-Lord Cringe.
Ach, ist halt aus so einem komischen Gothic-Stable, ne?
Ja, man kann Priest aber sicherlich nicht absprechen, dass der einfach auch aussieht wie ein Star. Das ist schon so.
Ja. Im Internet ging so ein Meme rum, dass er der bisexuelle Undertaker ist.
Ja.
Und das hat er tatsächlich ein bisschen angenommen und hat bei House-Shows dann einfach mal einen Tombstone-Piledriver gezeigt immer wieder. Und so, weil er eben dieses Gothic-hafte hat. So.
Sexy-Piledriver.
Sexy-Piledriver. Ja. Ich weiß nicht, warum bisexuell, ehrlich gesagt.
Naja, er hat schon, okay, bisexuell weiß ich auch nicht, aber er wirkt halt schon natürlich im Vergleich zu diesem sehr klassisch männlich konnotierten Undertaker schon viel multidimensionaler, queerer, wie auch immer du willst. So, also
beide hatten einen Liedstrich.
Ohne dass er das gestimmt, ohne dass er das jetzt derbe thematisieren würde, aber so ja. Von seinem ganzen Ding, der ist ja schon so sehr zurecht gemacht, sozusagen. Ja, so, der sieht nahezu, also jetzt mal abgesehen vom Eyeliner, auch immer wirklich sehr doll gepflegt aus. So, wenn er nicht so ein Hühne wäre, könnte man das auch androgyn finden mit den Haaren und den Klamotten,
der Bart,
die er hat.
Mega gestutzt und so, ne?
Genau,
ja, stimmt,
und,
stimmt.
Und Ketten und sowas überall, alles immer sehr eng und sowas. Also
bunte Extensions.
Ja, also das kann man schon finden.
Stimmt.
Ja, weiß nicht warum bisexuell. Aber
vielleicht ist er es ja, keine Ahnung.
Genau,
das hat
kann
irgendwie
auch sein.
Replay erfunden.
Aber
oder so.
So ein moderner Flip da drauf auf jeden Fall, ja.
Aber auch schon wieder, ne? Guck mal. Man kann gewisse Leute aus der Vergangenheit nehmen, eben, hier hatten wir John Cena, jetzt haben wir einen Undertaker, und legen da jetzt in dieser neuen Ära ein paar frische neue Typen drauf, die ein bisschen was haben, was an die Alten erinnert, aber es halt einfach neu interpretieren, so, was halt wichtig ist für in jeder Hinsicht, so.
Ja, voll.
Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das so von ungefähr kommt, diese Vergleiche, so. Es ist schon, ja, so gewollt, glaube ich.
Also, sie teilen sich ja auch zumindest einen Chokeslam als Move.
Ja. South of Heaven ist natürlich nochmal ein bisschen geiler, weil das so ein Sit-Down-Chokeslam ist, ne?
Ja, der ist schon sehr geil. Ich mag den wirklich sehr. Aber generell ist Damien Priest schon auch eine Ansammlung von so ein paar Big-Man-Referenzen. Er hat seinen Kevin Nash drin. So, schon ein geiler Typ.
Ja, stimmt.
Als Charakter vielleicht am ehesten, also wenn man auch so jetzt dieses ich sag mal mindestens androgyne, um es nicht direkt sexuell zu verpacken, sondern einfach nur von Erscheinungsbild damit reinnimmt, ist er für mich echt so ein klassischer Disney-Bösewicht vom Ding her. So, ist einfach so ist Jafar aus Aladdin.
Ja, stimmt, geil. So,
Damien Priest, die haben auch ähnliche Stimmen.
Geiler Vergleich. Ja, stimmt.
So. Ja. Disney-Bösewichte hatten in so einer gewissen Zeit halt auch immer so dieses Ding, dass die immer so ein bisschen eben nicht klassisch christlich von ihrer sexuellen Orientierung wirken.
Ja, ne? Voll.
Und Jafar ist da so ein, also keine Ahnung, mein persönlicher Favorite, Jafar neben Hades aus Herkules, Hades auch Killer.
Hades, Hammer. Geile Frisur auch.
Ja, ja, aber an den erinnert er mich schon so ein bisschen, auch mit dem Bart und so. Ja.
Ja,
R-Truth ist dann quasi Iago, der nervige Papagei.
Ja.
Geil.
Ja, aber ja, stimmt. Also klar, das ist, ne, die Charaktere werden schon in beide Richtungen, ne, der moralischen Leiter, werden sie schon irgendwie klar so dargestellt. So eine, du hast ja auch diese klassischen SuperheldInnen, so, ne, wie Jade Cargill.
Ja.
Was soll das, wie die aussieht, sondern das ist einfach.
Einfach Storm.
Ist einfach Storm, wirklich, ohne Scheiß. Ja. Kannst du so in jedem Scheiß Marvel-Film verpacken.
Voll.
Ja, also da laufen einfach so diese, wirklich eigentlich diese fantastischen Charaktere wieder so rum. Also fantastisch nicht im Sinne von wertend, sondern eben fantasieartig.
Ja.
So ein bisschen verpackt.
Ja.
So. Ja, schon geil. Aber wir haben die letzten Monate ja schon viel über den Fokus auf Charakterbildung gesprochen, so, ne? Und dann hast du dann neben diesen Leuten hast du dann natürlich auch und dort entsteht ein kleiner Kontrast, hast du dann auch aber diese puristischen Leute, wie so ein Drew McIntyre, der halt eben gar keine Weirdness verkörpert oder so in irgendwas, sondern eher wie ein ziemlich im Realismus dastehender Typ mit einer Agenda und einer moralischen, mit einem gewissen moralischen Kompass, so, den er sich aus gedacht hat, einfach rauskommt und so Sachen macht. So, ja. Ne? Das ist schon geil.
Ja, eben. Also ich finde es tatsächlich ganz cool, dass je nachdem, zu wem es halt irgendwie wie passt und wer was verkörpert und verkörpern kann auch, das Level an, nenn es jetzt irgendwie Fantasie oder nenn es halt einfach auch Gimmickiness. So. Mhm. Also das Level an Gimmick. Mal höher ist, mal niedriger. So. Ja. Drew ist relativ gimmicklos. Das ist dann einfach ein Dude.
So. Ja, ein Dude mit geilen also, Takes.
Der,
ja.
Der sieht halt aus, wie er aussieht. Der hat die Meinung, die er hat. So, aber an dem ist jetzt halt nichts irgendwie fantasievoll oder schillernd oder so. Das ist relativ down to earth auf die Fresse. So.
Ja.
Ne? Und das ist bei anderen Charakteren eben anders. Und das ist auch cool, so dass die alle nebeneinander existieren, weil Menschen sind ja auch so. Manche Menschen sind halt einfach trockener und andere ja. Menschen sind dann halt auch ein bisschen quirliger. Warum nicht? So.
Ja, voll. Ja, Drew McIntyre wirklich nach wie vor einfach noch gerade mein Favorite Act im Wrestling. So, das ist wirklich, das ist krass. Neben Royal Ospreay.
Ja, oh, da haben wir auch noch ein bisschen was.
Aber die Brits, die Brits.
Wo wir gerade bei Judgment Day waren. Da ist ja tatsächlich jetzt irgendwie was passiert, ja. Was sicherlich nicht so geplant war.
Ja.
Rhea Ripley ist raus mit einer Schulterverletzung. Ich hatte echt erst Schlimmeres befürchtet, so ein bisschen, weil das Segment, in dem das passiert ist, war halt ein Angriff von Liv Morgan, wo sie einfach, ich glaube, zu spät reagiert oder Liv zu früh drauf geht und einfach Rhea kriegt halt einfach einen unprotected chair shot gegen den Kopf geschmissen. Mhm. So, aber verletzt hat sie sich danach beim gegen die Wand geworfen werden, ihre Schulter und ist jetzt für mehrere Wochen raus. Ich glaube, 4 Monate ist so eine landläufige Prognose für eine Verletzung dieser Art, aber WWE selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, glaube ich.
Ja.
Heißt, wir haben eine gewisse Chance, dass Rhea möglicherweise bei Bash in Berlin wieder dabei ist.
Boah.
Fingers crossed.
So. Wäre wichtig, ja.
Wären relativ genau 4 Monate.
Ja, ja.
Nachdem ich Mami schon einmal relativ nah gekommen bin hier in Hamburg, möchte ich
das nicht
wissen. Ja, ja. Nee, aber wirklich, Crowd-Interaktionstechnisch ist der einfach so ein Highlight.
Ja, wirklich, wenn du, ja, ohne Scheiß geht.
So, und, ja, also, Rhea Ripley ist raus. Mhm. Was macht das für dich mit Judgment Day? Was macht das mit deinem Judgment Day? Ist das noch dein Judgment Day?
Das ist nicht mehr mein Judgment Day. Ja, Mann, Mami war die, also für mich natürlich die tragende Figur und aber auch wirklich im Selbstverständnis dieser Gruppe, wie sie dargestellt wird, ist Rhea Ripley der Kleber in dieser Gruppe. Sie ist diejenige, die halt quasi zwischen den Charakteren bei den ganzen Konflikten, die immer aufkommen, einfach vermittelt, da die Fäden in der Hand hat. Damon Priest führt das halt eher wie so eine räudige mexikanische Straßengang. So, ne, mit immer nur so, ja, gesetzte Stärkeren und sowas. Und das hat Ripley so nicht gemacht. Die hatte halt einen politischen Aspekt da drin immer so. Und hat Verhandlungen geführt mit anderen und sowas. Damon Priest ist eher genervt, wenn da jetzt irgendwie verhandelt wird. Weil letztens kam Santos Escobar kam da rein. War genervt, dass Santos Escobar da reinkommt. So, und sagt so, ja, mein Gott, musst du jetzt uns wirklich helfen? Ja, okay, dann mach das meinetwegen. Hatte aber eigentlich keinen Bock auf den Scheiß. Und hat jetzt auch wirklich klar gesagt zu seinen Dudes da in der Gruppe, dass er halt eben naja, dass er sich auf sich konzentrieren will und dass die Gruppe eigentlich eher ihn braucht, als dass er die Gruppe braucht. So, das ist schon krass. Also Priest kriegt gerade entweder so einen kleinen Machtrausch, den man erzählen will durch den Titel jetzt auch, oder ist wirklich einfach genervt von diesen anderen Jungs, die halt vieles gerade auch nicht gebacken kriegen. Und das könnte man so erzählen vielleicht, dass die anderen halt nur funktionieren, wenn Mami dabei ist.
Ah, so, ne? Zumindest alle außer Finn. So.
Finn war gar nicht da jetzt, ne?
Also Finn war da, aber relativ bei Raw war er nicht da.
War nicht da,
der wird auch auf der Europa-Tour mit sein.
Stimmt, ist ja seine Home, ja.
Hat auch Derbe den neuen Vertrag unterschrieben und so.
Derbe unterschrieben, Alter, mit seinem Blut, ja.
Ja,
ist geil. also Finn Bella hat verlängert bei WWE.
Ja. Angeblich für Big Money und Multi-Year und das ist gut so.
Ja.
Der hat offensichtlich nämlich eine Liebe für immer mal wieder neue Tattoos gewonnen und Tattoos sind auch nicht billig. Weirdester Tattoo-Geschmack im Wrestling-Game.
Stimmt.
Aber so, also es gilt vor allem für JD McDonough und Dings. wie heißt er noch? Dominik Mysteriös.
Ja.
Ja.
Dominik Ödipös.
Ja. Sehr gut. Dem der Schnörres auch irgendwie lustigerweise auf so eine witzige Art steht.
Auf eine komische Art steht's wirklich, ja, ja. Sieht immer mehr, also morpht immer mehr in 90er Jahre Eddie.
Genau. Das ist schon ein bisschen witzig, ja. Vor dem Hintergrund, dass er sich halt von seinem Vater losgesagt hat, um zu sagen, dass Eddie viel mehr sein Vater ist.
Ja.
So, ist schon ein bisschen cool. Aber, also ja, das, was Damien Priest dann, du hast es richtig gesagt, zuletzt so hat recht deutlich anklingen lassen, ist, ohne Mami ist Judgment Day halt nicht mehr irgendwie dafür da, die stärkste Faction da zu sein, sondern Judgment Day ist im Zweifelsfall für Damien Priest jetzt gerade da. Und das hat Rhea Ripley nie so gehalten. Sie war auch Titelträgerin mit einem Selbstverständnis und einer Selbstverständlichkeit, die halt doll ausgestrahlt hat, so, ich brauche dafür kein Judgment Day, Schmudgment Day hier, ich bin die dominante Person. Und es ist nicht so, als würde Damien Priest den Eindruck erwecken oder hätte gesagt, er bräuchte irgendwessen Hilfe. Er sagt halt einfach nur, ey, ich brauche euch auch nicht.
Ja.
Ihr braucht mich mehr. So heißt, da steckt halt schon so ein bisschen drin von, gebt euch mal Mühe, wenn ihr irgendwas von mir wollt. So, also ich bin im Zweifelsfall auch ohne euch erfolgreich, ihr Lappen. Und ich habe gar kein Interesse daran, hier irgendwie Energie reinzustecken, dass alle glücklich sind und sich wohlfühlen. Im Zweifelsfall, ich schieb das hier mit harter Hand einfach durch, wie ich lustig bin. So.
Mhm. Ja, ja, genau so hat das geäußert im Prinzip, ja, ja, mit Handlungen und Worten.
Ja.
Ja, hat auch dann am Ende das Business geregelt so bei Raw.
Das Business wurde gehandelt.
Jetzt, und ja, also muss man gucken, also ob das Richtung Split-Gedanken geht oder so, oder einfach wirklich eine Umjustierung ist, eine Neujustierung so.
Oder es ist halt auch wieder aus der Not eine Tugend gemacht. Also ich fand's total interessant, ich hatte das Gefühl, das Publikum würde Face Damien Priest sofort kaufen. Sofort, also als er mit Jey Uso draußen war und so ein bisschen, ne, einen Schwank erzählt hat.
Gab auch You Deserve It, ne?
Ja, genau, ja. Als er rauskam, gab es überhaupt erstmal You Deserve It Chance, genau. Ja. So, die Leute finden das schon irgendwie gut, obwohl er halt so Sneaky Heel Titelgewinn hatte.
Ja.
Aber als er dann mit Jey Uso draußen war und so ein bisschen über die Vergangenheit geredet hat und wie sie halt beide sich, ne, zugeprostet haben, besoffen, dass sie die Nächsten sind und so.
Das war schön.
Das war total süß so und die Leute waren. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Leute waren ready für Face Priest. Okay, cool.
Ja.
So. Und dann kommt halt dieser kleine Dreh, wo Priest dann halt sagt so, ja, du hattest zumindest zum Teil recht. Zur Hälfte genau genommen. Ich bin next, du nicht.
Ja.
Yeah, du Lamm. So. Und so, wenn wir das jetzt halt einmal nehmen, ne? Und dazu packen, dass Rhea Ripley in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus immer, losgelöst von Judgment Day, mit starken Face-Tendenzen gut funktioniert hat, dann ist die Tugend, die man aus dieser Not macht, möglicherweise Damien Priest stärker auf Heel zu drehen, um zu ermöglichen, dass dann Rhea Ripley stärker auf Face gedreht zurückkommt und dieser Judgment Day-Twist als Storyline zwischen den beiden auch einfach viel polarer erzählt werden kann. So, sie ist halt eigentlich die Gute, die das empathisch geführt so.
Ja.
Damien Priest ist halt der böse Egomane mäßig.
Ja, ja, könnte man machen.
Why not, ne?
Könnte man auch gerne in Bash in Berlin dann aufs Spiel.
Ja.
Rhea Ripley gegen Damien Priest. World Heavyweight Title.
Ja. Ja. So. Rhea Ripley ist so was Women's Title. Das hatte ich ja schon.
Scheißegal, was soll das? Ja. Sehe ich.
So, und dann jetzt der natürliche Übergang dazu, nachdem Rhea ihren Titel im Ring zurücklassen musste mit No's und This is Bullshit und Thank You Mommy Chance, alle emotionalen Achterbahnfahrten, die da sind. Und sie sah so traurig aus wie noch nie in ihrer Karriere.
Ja.
Gab's ein Battle Royal und Becky Lynch ist Champ.
Ja. ja, will mal noch ein paar Bücher verkaufen.
Was macht das mit dir?
Ja, also bei den ganzen Frauen, die da waren, war Becky Lynch eigentlich so auf Platz, keine Ahnung, 8 oder so, wo auf meiner Wunschliste, wer jetzt wirklich Champ wird.
Ja.
So,
wer war auf 1?
Auf 1?
Ja.
Muss mal kurz überlegen. Ich wäre wahrscheinlich sogar wirklich mit Liv Morgan gegangen.
Ja.
Ich bin kein riesiger Liv Morgan-Fan. So, ich mag ihre Arbeit im Ring teilweise.
Mhm.
da sie jetzt aber Heel ist und eben diese verdammte Verletzungsstory hat, also sowohl im Realen als auch im Nicht-Realen, wäre das einfach ein geiler Moment gewesen, um mit ihr da irgendwas aufzubauen und damit ihr zu gehen, diese Revenge-Tour, die sie fährt, halt zu krönen und irgendwas Frisches zu versuchen. Becky Lynch ist halt das Gegenteil von frisch. Es hat einfach jetzt irgendein weiterer Titel-Run erstmal von Becky Lynch und es wirkt auf mich so ein bisschen wie so eine Sicherheitsnummer, die man jetzt fährt, dass man sie jetzt genommen hat. Becky Lynch geht halt immer so, kannst du machen. Aber ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, geht mir ähnlich.
Ich wollte was Neues.
Geht mir ähnlich. Ich habe das Gefühl, mit Liv war was im Verzug so. Das hätte aber noch ein bisschen Zeit gebraucht. Also sie wäre sicherlich die Gegnerin von Rhea geworden. So, das wurde auch voll, also sonst hätte sie ja nicht angegriffen. Da war ja offensichtlich eine Storyline angedeutet so.
Ja.
Ich hätte auch mir Liv gewünscht. Ich mag auch Heel Liv Morgan wirklich gerne. Ich mochte auch ihr erstes Interview nach der Verletzung von Rhea Ripley.
Mhm.
Ihr Charakter mit diesem leicht wahnsinnigen, aber gleichzeitig halt einfach super unterkühlten. Ich finde den richtig on point.
Ja.
So, sie hat sehr schnell geredet und jedes Wort hat gesessen und ich habe ihr alles geglaubt. So, das hat mit Face Liv nie so richtig funktioniert. Die fand ich immer nicht so glaubwürdig, witzigerweise.
Das war ein grauenhafter Run als Face Champ damals, ja.
Ja, gut, das hatte auch andere Gründe, aber ja, auch das.
Ja.
So, und also das hat sich cool angefühlt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es wahrscheinlich Backstage ein Disput darüber gab und man sich Liv überlegt hat und es vor allem zum Schutz von Liv nicht gemacht hat. Weil die wäre natürlich einfach, also sie hat the beloved Mommy legit verletzt und wäre dann mit einem Titel belohnt worden, so. Die hätte halt einfach wirklich den Hass auf sich versammelt, oh mein Gott, so.
Ja, aber das ist doch genau geil.
Auf eine Art ja, aber ich glaube halt, man ist schon so, eigentlich hätten wir Liv gerne perspektivisch lieber als Face und wollen deswegen sie nicht so doll Heel durchziehen. So, das lese ich da so raus. Weil wenn du damit leben würdest, dass Liv einfach ein viel besserer Heel ist als Face, dann hättest du es gemacht.
Ja, aber also die Tatsache, dass man sie gerade als Heel zurückgebracht hat, zeigt mir, dass man schon erstmal mit ihr als Heel gehen will und dann verstehe ich aber nicht, wenn man die Chance hat, den Hass zu potenzieren durch eine reale Geschichte, dann muss man das meiner Meinung nach machen.
Ja.
Also ich sehe es genau andersrum quasi. So, man hätte damit gehen müssen.
Ja.
So, weil ja, also keine Ahnung, wenn man sich jetzt dann denken, also, sie ist halt Heel, so ganz bewusst.
Voll.
So, ne? Ey, und dann nutzt doch und baller alles da rein, was geht. Keine Ahnung, vielleicht hat man sie eher nicht zugetraut, dass sie mit dieser Art von wirklich dann wahrscheinlich auch sehr realem Hass irgendwie, dass man ihr das nicht geben wollte.
Das, ja, genau, dass auch schwierig ist, damit umzugehen, so, keine Ahnung, ne?
Das,
also
ja.
Gleichzeitig ist ihre Revenge-Tour kommt ja schon von mir wurde was genommen, so, Rhea, du hast mich verletzt, mäßig. Da ist natürlich auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, Mitleid kann man damit schon haben, wenn man will.
Ja.
Ja. Nur jetzt halt wird's schwieriger mit dem Mitleid. Immerhin ist es nicht Nia Jax geworden. Das war meine Befürchtung.
Mhm.
Nia Jax hat ein fürchterliches Match geworkt, wie immer.
Alles, was am Kommentatorenpult abging, Alter.
Zweimal versucht, den Tisch zum Einstürzen zu bringen, zweimal nicht geschafft, nicht geschafft, Piper Niven hochzuheben.
Oh.
Und dann musste sie in der Werbepause dann beim dritten Anlauf mit Becky Lynch es hinbekommen, per Powerbomb den Tisch doch noch zum Brechen zu bringen, indem sie Becky Lynch zu weit geworfen hat und sie ihr beinahe das Genick gebrochen hätte, so wie sie da runtergerollt ist. Ey, es ist wirklich, also es ist immer noch eine Tortur, Nia Jax bei der Arbeit zuzuschauen.
Was du des Wortes, ja.
Wenn gleich ihr Mic-Work halt auch einfach als Heel echt voll okay ist, so, aber sie ist einfach wirklich eine grauenhafte Wrestlerin. Das ist so schlimm. Das
ist wirklich schlimm, ja.
Ich sehe niemanden so ungern wie Nia Jax, das gilt immer noch.
Ja, ganz unangenehme Angst auch immer dann,
dass
sie jemandem wehtut.
Deswegen war ich froh, dass sie nicht auch mit als Letzte im Ring war, aber sie hat danach nochmal Becky angegriffen.
Ja, Mann.
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht so genau.
Nummer 1 Wunsch für Champ wäre doch, ich habe einen neuen, wäre Chelsea Green gewesen. Ich habe nie gesehen, dieser Move, wo sie rausfliegt und einfach die Refs es nicht gesehen haben, weil sie gerade jemanden um sich, sie haben sich um jemanden gekümmert und dann ist sie auch da reingegangen und hat gerafft, dass das niemand gesehen hat. Ja. Wie geil ist das?
Ja, voll. Kommentatoren auch direkt so, ne? Ist wahrscheinlich das erste Mal, dass jemand in einem Battle Royale zweimal eliminiert wurde.
Ja.
Naja, gut. Mein heimlicher Wunsch wäre Alexa Bliss gewesen, die irgendwann in der Zwischenzeit Mutter geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, dann ist aber eher schwierig wahrscheinlich, dass sie schon so früh zurückkommt, oder?
Gut, Becky Lynch ist auch ziemlich früh zurückgekommen.
Ja.
Aber ja.
Zu früh. Becky Lynch damals, meine ich.
Ja. Ja, ja. Von ihrem In-Ring-Work ausgehend auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, yo. Okay.
Maxine ist es nicht geworden. Aber auch irgendwie hat so Anwandlung eines Pushes. Das macht mir Angst.
Ja, Becky Lynch hat, die produzieren ja jetzt geil immer diese Entrances, wo die Leute halt labern zum Ring gehen, so, ne, in einem One-Shot durchgehend, so.
Ja.
Da hat Becky Lynch noch Maxine Dupri Mut zugeredet. Hm. So, ne, weil die ja ziemlich fertig gemacht wurde von Chad, ne?
Von Matt Gable.
Matt Gable, ja.
Ja. Oder geil. Bad Gable.
Bad Gable ist
Bad. Ja, Bad Gable. Guy Gable.
Oh, geil.
Ja.
Geil. Ja, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass sie dann irgendwie gepusht wird oder so. Ja, aber ja, Mann, Chad Gable ist full heel.
Ja.
Hat die ganzen ursympathischen Alpha Academy Leute fertig gemacht.
Ja.
Also wirklich hart fertig gemacht.
Ja.
Also wirklich unangenehm.
Ja.
Hart fertig gemacht.
Ja.
Das heißt, die vier müssen sich schon wirklich sehr mögen und verstehen, dass man das so geil durchziehen kann, so heftig.
Ja.
Puh, ja. Und ist jetzt der böse Herrscher von Alpha Academy. Also.
Ja. Alpha Academy wurde plötzlich über Nacht von Gryffindor zu Slytherin.
Ja, absolut, ja.
Ron Weasley ist Champ geworden. Ja.
Stimmt, ey. Sammy ist einfach Ron.
Ja. Und, ja.
Geil.
Ja, ist so.
Ja. Ballert er jetzt einfach durch so?
Also ich finde, Chad Gable als Face hat für mich genau einmal wirklich gut funktioniert. Also ich fand Alpha Academy, das war alles immer lustig und süß und nett.
Mhm.
Und ich habe das immer dann auch witzig gefunden vor dem Comedy-Hintergrund und so. Und weil Chad Gable einfach, also keine Ahnung, Top 10 Ringworker in Ringworker ist so.
Ja.
Aber das letzte Mal so richtig so als Face funktioniert hat American Alpha für mich, so bei NXT. Und davor Ready Willing Gable, Chad Gable so. Danach fand ich das alles immer nicht so geil und ich finde, er hat auch so ein, sorry, lieber Chad, aber er hat einfach so ein unsympathisches Gesicht. Das ist einfach so. Ich finde, er hat so, er guckt halt einfach wirklich immer so. Ja. Ich weiß nicht, aber sowas. Arroganz ist es halt nicht. Ich kann es gar nicht benennen, was das ist, aber er hat irgendwie so ein Gesicht, in dem etwas steckt, dem man misstrauen möchte, einfach so. Und ich glaube wirklich, der ist lange genug jetzt auf der Comedy- und Unterhaltungsschiene gegangen, dass der auch mal Erfolg haben darf. Und Erfolg wird er mit Alpha Academy einfach nicht haben.
Mhm.
Und ein böser Run mit all dem, was er im Ring kann und wie er halt zerstören kann. So, ich glaube, das ist ein guter Move für ihn.
Mhm.
Ich hab da Bock drauf, sag ich dir, wie es ist.
Ja, ich auch. Wenn wir eben moderne Cenas und Undertakers haben, dann haben wir hier jetzt einen modernen Heel Kurt Angle.
Ja.
Quasi. Das ist halt einfach die Nummer.
You suck.
Ey, das müssen sie machen.
Wirklich?
Die müssen das ausspielen.
Eigentlich schon.
Wenn der You suck Chance bekommt, ist eine großartige Idee.
Ja.
Um Himmels Willen. Ja. Also das kann man richtig geil ziehen. So muss ich jetzt halt von Alpha Academy lösen. Alpha Academy war ja die meiste Zeit Heel. Darf man auch gar nicht vergessen. Ne?
Stimmt,
also,
ja.
Waren ja eigentlich immer Heels. Damals gegen, wie hießen die? Bro KO? Wie hießen die?
RK Bro KO.
Abends nach Feierabend war es dann Bro KO. Ja. Ja, also ne, das waren hervorragende Comedy-Segmente und da waren die halt Heels. So.
Ja.
Sind sie erst seit kurzem jetzt wieder Face und ja, also habe ich auch Bock, dass er sich an denen jetzt quasi dann wirklich nochmal super hassenswert macht. Und dann kann er da richtig durchgehen. Dann kann er auch Richtung irgendeinen Titel gehen. Es wird dann wahrscheinlich auch irgendwie erstmal die Intercontinental-Fehde geben mit Zayn nochmal, ne, dass sie sich gegenüberstehen. So. Kann ich mir vorstellen, weil Zayn wird auch sagen, so, Alter, Diggi, du hast mich ja echt fertig gemacht, so vor meiner Familie. Lass wrestlen, so. Ja, hab ich Bock drauf.
Voll.
Guter Typ. Erfolg wäre auch eine schöne Sache für ihn. Hatte er nie wirklich, wenn man das jetzt mal in Siegen und Titeln misst oder so.
Ja, genau. Tag-Team-Titel halt hier und da mal. American Alpha hatte die Chance, ein wirklich cooles Tag-Team zu werden. Ja, aber das ist jetzt halt ohne Jason Jordan eben schwierig geworden.
Immer noch so ein Stich im Magen, wenn er dann immer als der Produzent, der er gerade ist, einfach dann rauskommt und Brawls unterbricht oder so. Und dann Jason Jordan, ich denke mir immer nur, oh fuck.
Das ist wirklich, das, ich werde immer ein bisschen wehmütig, wenn ich das sehe.
Tyson Kidd und er, die beiden.
Ja.
Das ist irgendwie, boah.
Ja. Jamie Noble hingegen, wenn ich den so in seiner offiziellen Rolle sehe, bin ich immer so, ah, du hattest auch eine geile Karriere, einfach dafür, dass du ein undersized Brawler bist. So. Ja.
Ein kleiner Austin Aries, und Austin Aries ist echt klein.
Ja.
Ja.
Ja, und Jamie Noble hat auch einfach viel Scheiße gefressen in seiner Karriere, ne? Der war immer der unsympathische Pisser, so.
Ja.
Das ist schon ein bisschen cool.
Ich meine, das ist ein J bei J&J Security, ne?
Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Also, Rollins ist verletzt, ne?
Rollins ist verletzt.
Ich meine, der ist auch jetzt erstmal wirklich eine längere Zeit raus. Das heißt, er hat WrestleMania wirklich heldenhaft noch geworkt, so. Weil das auch echt keine leichte Sache ist. Ich meine, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine irgendwas am Bein wieder.
Naja, also, dieses mit medically cleared. Medically cleared heißt ja nicht gleich, du bist voll auf gesund, sondern du kannst, wenn du weißt, wie dieses Match worken oder die zwei, ohne dass du stirbst und ohne dass du dich schwerer weiter verletzt, aber danach
oder andere verletzt.
Genau, danach müssen wir aber mal vielleicht weiter behandeln. So, das wird vermutlich das medically cleared gewesen sein, dass es war.
Ja. Und da musst du halt so gut sein, wie Rollins ist, und dann kannst du das auch machen auf so einer Bühne.
Was wieder ganz geil ist, das ist so die auf eine witzige Art, gar nicht so witzige Art, aber auf eine gewisse Art, die Revanche für den Torn Pack von Cody seinerzeit, durch den der sich gequält hat.
Stimmt.
So, und dann jetzt zurückgegeben. Aber es ist schon geil, dass Seth Rollins diese Heldennummer jetzt erst recht hatte, weil er hat sich ja wirklich, auch inhaltlich, heldenhaft für die größere Sache geopfert, auch zu Lasten seines eigenen Titelverteidigungsrisikos. So. Ja, und dann
alles verloren bei Mania.
Ja.
Was geht? Und dann sogar hinten, dieser Moment, wo wir uns totgelacht haben bei Mania Nacht 2, als er dann reinkam mit dem Stuhl in Shield-Outfit und Reigns ihn einfach umgeflankt hat. Da lag er da.
Wir haben das gar nicht genug gewürdigt und zum Glück hat das Paul Heyman nochmal für alle Dummies und für Leute wie uns, die vergessen, das ausreichend zu würdigen, hat er halt wirklich nochmal sehr deutlich aufgearbeitet, was da eigentlich mit Roman passiert ist. Ne? Mhm. Also, dass dieses zentrale Story-Moment von dass Seths Ankündigung I will be your shield für Cody Rhodes in dem Fall nicht nur bedeutete, dass er in Shield-Uniform und zur passenden Musik rauskommt, sondern dass tatsächlich die Referenz an The Shield das ist, was Roman emotional so packen wird, dass er seinen Fokus verlieren wird. So. Und das ist
mega
super schön, ehrlich gesagt, dass das dann doch nochmal fürs Publikum von Paul Heyman so aufbereitet wurde, weil das der entscheidende Unterschied zwischen Cody Rhodes 2024 und Cody Rhodes 2023 ist. Und dafür musste nicht mal Cody der abgewichste Kerl sein. Cody musste nur der sein, der seinen Fokus behält.
Ja.
Der abgewichste Kerl war hier der Architekt Seth Rollins, der dafür gesorgt hat, dass er am Ende die Knöpfchen von Roman drückt, die gedrückt werden müssen, damit Cody, wenn er am Ball bleibt, den Titel gewinnen kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr smartes Storytelling.
Es ist voll gut, dass dass du und Paul das gerade nochmal sagen. Also wirklich. So, ja, also gut, dass dir das gerade auch noch einfällt, das hier zu bringen. So, ich hatte das gerade auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das macht's ja wirklich unfassbar heldenhaft dann, wenn er wirklich dann auch noch mit der Verletzung da rausgeht. Reale Verletzung, so, ne? Aber das noch gemacht hat, sein größter Auftrag, so, ne? Bloodline stürzen. Seine Mission war ja gar nicht, den Titel zu behalten unbedingt, das wäre halt schön gewesen. Seine Mission war, Bloodline zu stürzen für WrestleMania, so.
Ja.
Und das hat er geschafft, genau. Er war das Zünglein an der Waage. Reigns hat einmal diesen Rachemoment gehabt und wollte ihm den Rollins dann halt auch einfach mal einen Stuhl über den Rücken braten.
Und es macht halt noch etwas gleichzeitig, weil es bedeutet, dass Seth Rollins, auch wenn Cody jetzt mit Roman 1-1 ist, was Mania-Matches angeht, Seth Rollins bleibt das große, ungelöste Ding für Roman Reigns. Der hat Roman jetzt zwei Mania-Siege gekostet.
Stimmt.
So, das ist total geil, auch für Seth.
Reigns hat ihn nicht 1-1 besiegt. Ja. Also es gab, glaube ich, bis heute nicht, ne? Nee. Es gab diese Sache einfach nie.
Nee.
Geil.
Ja, und Seth hat, wie gesagt, zweimal Mania-Momente für Roman gekillt. So.
Das ist großartig.
Ist schon fantastisch. Ist schon wirklich geil.
Ja.
Das eröffnet wieder Möglichkeiten. So, ne? Also da hast du die nächste Sache, die du weiter erzählen kannst, wenn Roman zurückkommt. Weil Seth Rollins gegen Roman Reigns, das wird irgendwann nochmal das große I-Tüpfelchen auf die Karriere von den beiden. So.
Ja. Wenn man Bock drauf hat, kannst du das auch 2025 erzählen.
Das kannst du auch 2028 noch erzählen, wenn du Bock hast. So.
Ja, ja, stimmt.
So. Solange die beiden am Start sind.
Oh, wie geil wäre das mal einmal so zu sehen, die WrestleMania Card 2028 heute mal einmal zu sehen.
Und nicht zu wissen, was in der Zwischenzeit passiert.
Genau, du weißt gar nicht, was da los ist.
Ja.
Auch irgendwelche fremden Namen, vielleicht so ein, zwei Namen, die man jetzt gar nicht, noch nie gehört hat vielleicht.
Und
so.
Ja, und das ist einfach der neue Ringname von, keine Ahnung,
ja.
Rey Julia. Mysterio.
MJF ist einfach FJM.
FMJ.
FMJ.
Fuck me, Drew. Nee, es geht nicht. Okay, schnell weiter. Dings. hey, my new character is the fuck me, Drew. Okay, was? Okay, du bist ein jüdischer Pornostar, oder was?
Fuck me, Drew.
ja, ja. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt sollte. Okay,
Schnell weiter, hast du gesagt.
Jedes Match ist Bar Mitzvah.
Was?
Hilfe! wo wir gerade bei Roman und Seth und Cody sind, fehlt noch einer, der jetzt auch erstmal ebenfalls eine Weile fehlt. Das hat er sogar extra angekündigt. Wow, nicht schlecht.
Ja, sorry, muss ich noch nachreichen.
Das hat er sogar selbst angekündigt, dass er erstmal für eine Weile nicht da ist. Und zwar Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, ja, stimmt.
Der Stein, The Rock.
Ja.
Der Final Boss.
Ja.
Ich bin nicht derjenige, der hier Tribal Chief Ansprüche anmeldet, sondern derjenige, der zu Cody sagt, don't you ever break my heart again. If you smell what the final boss is cooking.
Ja, ja. Das war so ein weirdes Segment.
Ja.
Also direkt die Postmania Raw war das.
Ja.
Krank, also. So, Rock unterbricht halt die Feier von Cody Rhodes so am Anfang und auch langes Segment dann wieder, die haben geredet und dieser unangenehme Moment, wo die ihre Titel dann kurz ausgetauscht haben und die so gehalten haben.
This is awkward.
Haben die gerufen, ne?
Haben
stimmt.
Sie gerufen.
Hört man wirklich selten.
Ja.
Das hört man wirklich selten.
Ja. Und sie hatten recht.
Alter Schwede, ey, ja. Also sie hatten komplett recht, das war wirklich unangenehm, auf eine ganz komische Art und Weise.
Mhm.
Ja, und jetzt ist Rock erstmal weg. Natürlich ist er wieder weg jetzt erstmal, ja. Aber schön, dass man einfach mit so einer gewissen offenen Rechnung da rausgeht, so, ne?
Ja, finde ich auch.
Rock hat ihn gepinnt.
Rock hat ihn gepinnt, das ist das Wichtige, ne? Also, ja. Das darf man, das finde ich auch total interessant für den Heldencharakter Cody Rhodes, so. Das nämlich dann doch gar nicht so John Cena-ig. Der ist nicht unbesiegbar oder sonst irgendetwas. Nee, der wurde am Tag, keine 24 Stunden bevor er den Titel gewonnen hat, wurde der gepinnt.
Ja.
Von The Rock, so.
Ja.
Das ist schon eine geile Erzählung, ne? Wir haben vor Mania immer davon gesprochen, dass die Aufgabe, gegen Roman Reigns zu gewinnen, einfach maximal unlösbar aussehen muss für Cody und so. Und in meinem Kopf war ehrlich gesagt die ganze Zeit klar die Idee, dass Seth gepinnt wird, weil man Cody halt einfach schützt, aber einfach die Verletzlichkeit von Cody direkt auf die Spitze zu treiben, indem man ihn den Pin fressen lässt. Und zwar geilerweise eben nicht von Roman, gegen den er antritt, sondern von einer weiteren Person. Es gibt also neben Roman, der ihn letztes Jahr besiegt hat, noch mindestens eine weitere Person, die Cody besiegen kann, nämlich The Rock.
Mhm.
Das ist genial.
Ja, du hast direkt was angeknüpft. So, wenn du irgendwann Rock wieder zurückholst, Mania 28, oh Gott, bitte nicht, dann hast du halt dieses Match. Also hast eine Story schon, ein Grundgerüst für dieses Match.
Voll.
Ja.
Und der Rock-Pop war wieder insane, ey.
Insane, ja. Shoutout Rock Nation.
Was ist denn eigentlich damit? Na, egal.
Du hast noch nie irgendwas gefragt, ein Statement gegeben, irgendwie Interesse gezeigt für Rock Nation, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen.
Jetzt brauchst du aber nicht kommen. Also, eine Sache, wo wir dann
ich liebe dich.
Die Straße, die Cody Rhodes Straße verlassen, die Cody Road.
Cody Road.
Mein Herzensmoment, ganz ehrlich, ich hatte wirklich so, ein kleines Gänsehäutchen und ein sehr verschmitztes Lächeln.
Jungfernhäutchen,
als,
was?
Nein. Als Cody rauskam und nach dem Baden im Applaus das erste, was er nochmal wollte, dass Samantha Irvine ihn nochmal als Champ ausruft. Und es hat einfach, so wie er das gemacht hat, hatte das halt nicht diesen, ne, so heelmäßigen sag's nochmal und sag's nochmal ordentlich, wie wir das auch gerne mal hatten, so mit Mike Rome oder so.
Ja.
Sondern es hatte schon so dieses, ey Samantha, das klingt halt echt gut, wenn du das sagst. Ja, so, sowohl inhaltlich als auch wie du das machst. Ja. Würdest du bitte?
Ja.
Das ist schon schön, wie ohne dass er das so verbalisiert hat, halt einfach die Art, wie er spricht, den Unterschied macht.
Absolut, ja. Und das ist echt eine Gratwanderung, ne? Also wenn da irgendeine Nuance mal falsch läuft, so, dann bist du halt echt so ein egoistischer Typ, der einfach sich selbst nochmal geil feiern will, so.
Ja.
Schwierig, ja, ja. Aber klar, ey Mann, mit Cody kannst du momentan alles machen, es funktioniert genauso, wie sie es wollen. So, ist einfach eine sichere Bank. Völlig irre eigentlich.
Ja.
Also diese Geschichte ist irre, wirklich. Wenn man hat die jetzt so erlebt, man ist ja jetzt so mitgegangen, diese Jahre, ne? 2 Jahre oder was waren nur. Und man nimmt das so, als wenn das irgendwie, ja, das ist halt irgendwie eine krasse Sache und so. Aber wenn man das mal mit der außer Distanz betrachtet, ist das völlig absurd, was mit Cody Rhodes gerade passiert ist.
Absolut.
Wie geht das? Der war vor 2,5 Jahren bei AEW und hat da irgendeinen Shit gemacht.
Ja, und vor allem, also bei AEW war Cody Rhodes sein eigener Boss und hatte alle Möglichkeiten, die es gibt. Und er ist halt einfach grandios gescheitert dabei, zum Star zu werden.
Ja, auf eine gewisse Weise, ja.
So, und bei WWE hat das einfach komplett funktioniert. Und das ist nicht selbstverständlich. Zeigt Cody Rhodes selbst.
Ja.
So.
Ja. Krank.
Schon krass. Schon krass.
Jo.
So.
Boah, eben hier diese ganze Imperium-Sache ist noch passiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Also Ludwig Kaiser, unser Boy, ist geturnt gegen Giovanni Vinci.
Unser Goldjunge.
Goldjunge?
Ja. Ludwig der Goldjunge. Das war mein Gedanke, also wirklich so. Ich hab so, als er dann nachdem er Giovanni zerstört hat, weißt du, und Gunther da so Backstage stand und Ludwig zu ihm hingeht, habe ich mir gedacht, es gibt jetzt 2 Optionen. Entweder er kriegt eine Backpfeife, aber nein, das passiert, glaube ich, nicht. Oder Gunther sagt halt sowas wie, Ludwig, Goldjunge.
Ja, ja.
Aber gut.
Goldjunge. Ja. Könnte auch auf so einem Zwieback auf so einer Packung sein und so, ne?
Aber
Ludi. Ist auch wirklich, er vereint eigentlich Goldfarben auch optisch.
Schon, er ist der goldfarbenste seit Golddust.
Schon, ne? Irgendwie, ja.
Ja.
Ist er noch mit Tiffany Stratton liiert? Du kennst dich manchmal absurd aus in solchen komischen Klatschsparten.
In dem Fall weiß ich das nicht.
Okay. Weil du, glaube ich, manchmal bei Instagram irgendwelchen Leuten folgst und dann das mitkriegst, oder?
Naja, unser Schwitzkasten-Account folgt halt irgendwelchen Leuten. Und wenn ich den aufmache, weil irgendwelche Benachrichtigungen da sind, wir sind da ja nicht sonderlich aktiv, außer zu Q&A-Zeiten, aus Zeitgründen, dann sehe ich da halt so randommäßig irgendetwas halt aufpoppen und manchmal weiß ich dann einfach plötzlich Dinge. Ja,
ja, okay.
So ist es halt tatsächlich.
Das würde mich interessieren, ob Tiffany und Ludi noch zusammen sind. Ja, egal.
Ja.
Weil beide sind Gold, das will ich sagen. Das also beide vor allem viele Goldtöne, so hauttechnisch auch.
Das
so.
Stimmt.
Weird.
Ja.
Weirde Leute, ne? Wrestler sind weirde Leute.
Wrestler sind wirklich
weirde Leute. Sieh dir mal an, wie die aussehen.
Ja.
Und so, ist ganz komisch.
Wie unterschiedlich die auch aussehen. Also überleg mal. Also die Hüfte von Ludwig Kaiser ist bei ungefähr gleicher Körpergröße halt einfach das linke Bein von Randy Orton.
Ja.
Ist absurd.
Ja, stimmt. Die Schulterlänge von, oder Schulterbreite von Bianca Belair ist einfach so, weiß ich nicht. Die Eier von The Miz.
Ja.
Wenn die so nebeneinander liegen, quasi.
Liegen.
Ja, liegen. Ja, schon wild.
Aber ja, genau, Imperium. Ist Imperium jetzt nicht mehr?
Nicht in der Form. Also ich sehe jetzt, also Giovanni Vinci ist klar raus. Das war ein Cut, so, der ist weg.
Mhm.
Ich habe ein bisschen Angst um Vinci, so, den ich im Ring sehr mag, der aber sonst gar nichts mitbringt.
Korrekt.
Wüsste jetzt, also es sind Entlassungen passiert, ne, bei WWE. Also
stimmt.
Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, so. Die letzten Tage sind mehrere Leute. Ist ein bisschen weird, so, ne, weil zum Beispiel eine ganze asiatische Fraktion wurde entlassen, so.
Ja. Aber gut, die sind zusammen aufgetreten, die haben kein einziges Mal richtig zusammen funktioniert.
Ja.
Ja. Also, ne, wir, Sanya und, Jinder Mahal.
Ja, aber halt auch Xia Li.
Ja.
Und, hier, wie hieß er? oh Gott.
Zion Quinn.
Zion Quinn und so. Naja, ist ein bisschen komisch, dass da einfach so eine ganze, ja, eben asiatische Fraktion entlassen wurde. Ist irgendwie unglücklich. Das sah auf dem Papier sehr unglücklich aus.
Das stimmt.
Auf eine gewisse Art. So, ja, asiatischer Markt dann eher doch nicht.
Ja.
So. Aber da wollte ich gar nicht drüber reden. Ich wollte drüber reden, dass Vinci jetzt weg ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass er auch entlassen wird.
Klassischer kontinentaleuropäischer Markt, also.
Ja, genau. Ja. Ja, und jetzt gehen erstmal Kaiser und Gunther alleine weiter. Hm. Und alles, was gerade mit Imperium passiert, sehe ich ab jetzt immer im Schatten von Bash and Berlin. Mhm. So, ne, weil diese beiden Leute, Kaiser und Gunther, werden tragende Personen sein bei Bash and Berlin im August, wo wir hervorragende Plätze haben und ich mich
fantastische Plätze.
Krank darauf freue. Ja. Ja, muss man gucken. Also ich guck da genau drauf jetzt, was passiert. Und ich bin immer noch bei der Nummer, die ich schon vor Monaten gesagt habe, dass es das Match Kaiser gegen Gunther geben wird. Nur ich weiß halt nicht wie. Ich weiß halt nicht, in welcher Konstellation.
Genau, du warst bisher immer felsenfest davon überzeugt, dass Ludwig Kaiser face-turned dafür.
Ja.
Ich werde immer überzeugter davon, dass Gunther derjenige ist.
Sieht gerade ein bisschen so aus.
Der das tut. Also weil Gunther generell natürlich schon eine gewisse Publikumsgunst immer mal wieder hat. Einfach dadurch, dass er halt immer ein fucking krasser In-Ring-Worker ist. So.
Gunster,
genau. Der ist Ludwig Kaiser zwar auch, aber Ludwig Kaiser ist halt nicht flashy, so. Und auch das ist jetzt wieder so ein Typ.
Erkläre das. Was meinst du damit? Er ist nicht flashy. Was bedeutet das?
Naja, ist halt so sehr nüchterner, sachlicher, bürokratischer.
Und Gunther nicht?
Gunther ist, der hat halt dieses Retro-Ding, ne? Der ist natürlich nicht flashy, aber der hat halt dieses Retro-Ding. Das ist halt schon auch auf eine Art wieder ein Meme. So, also das sehe ich halt schon.
So ein flashendes Meme da wieder.
Ja, also ja. Bei Gunther macht man ja wirklich was damit, dass er einen bestimmten Stil halt hat. Ja. So. Ludwig ist da relativ bürokratisch.
Dean genormt.
Absolut. So wie jeder seiner Apps. Ja. So. Und auch der gute Axel Dieter Junior, er möge es mir nachsehen, wenn ich das sage, der hat halt auch ein Heel-Face. Und damit meine ich sein Gesicht.
Absolut.
So, ja. Und German Elegance ist nichts, was man sagt, wenn man positiv darüber sprechen will, sondern es ist schon eher so dieses Schnöselige.
Natürlich.
Ne?
Gucken dir an, wie er geht, seine Körpersprache ist das Krankste.
Ja.
Beste Körpersprache im Wrestling.
Und ich finde, Schnösel perspektivisch einen sehr guten Ringnamen für ihn. Oder ein Finishing-Move. Oh, Ludwig Kaiser with the Schnösel.
With the Schnösel.
Oh, man.
Er packt den Schnösel raus.
Schnösel out of nowhere.
Oh, Gunther. Slingshot Schnösel.
He schnöselt the ring general out of nowhere. Top Rope Schnösel. In Berlin. We're witnessing history right now.
Geil.
Und Carsten Schäfer dreht durch.
Oh Gott, Springboard-Schnösel, ey.
Slingshot-Schnösel auch.
Oh.
Sehr gut. Der Schnösel-Suplex.
Ja,
so,
ja.
Schnösel-Slam geht auch. jedenfalls, also.
Spine-Schlösel.
Ich kann mir den guten Günni gerade durchaus besser als Face vorstellen, weil er ja auch immer derjenige war, der für, wir haben es in der Vergangenheit öfter besprochen, für gewisse Werte einstand und für ne sportliches Auseinandersetzen, so für die Matte ist heilig und so. Und außer, dass er es halt gutiert hat, nicht so sonderlich aktiv daran mitgewirkt hat, dass Ludwig und Gio halt, klassische Heel-Machenschaften an den Tag gelegt haben und Leute einfach außer Gefecht gesetzt.
So. Ja, ja.
Aber mal sehen.
Ja, mal sehen.
Ganz geil, dass sie eine Story auf jeden Fall jetzt schon in Anbahnung haben, die beiden.
Ja, man baut jetzt halt schon dahin, glaube ich. Da überlegt man sich schon was, ne? Das Segment hat mich, also der Turn jetzt und das Durchdrehen von Kaiser, das hat mich dann doch überrascht in der Form, dass es dann echt auch vom Publikum gut angenommen wurde, weil ich dachte mir so, okay, wenn man da jetzt gegen einen turnt wie Giovanni Vinci, der ja eigentlich so allen egal ist, weil er auch kein bestimmter Charakter ist oder so, das hat mich dann schon irgendwie gewundert. Ich freue mich darüber, dass es funktioniert hat.
Mhm.
Ich hätte es aber nicht gemacht. Also ich hätte es nicht gemacht, weil es zu riskant ist, dass das verpufft.
Du hättest es nicht gewagt.
Ich hätte es nicht gewagt, weil... Also die Sache ist halt die, dass Ludwig Kaiser mit seiner überragenden Performance es dann einfach gerettet hat, so, ne? Weil der halt einfach krank ist, so. Also der hat sich wirklich in dieses Segment atmet so.
Ja.
Und es gab ja wirklich dann Holy Shit Chance noch von einem recht, ich möchte jetzt nicht sagen höflichen, aber es war jetzt nicht der krasseste Dropkick in dieses Steel Stairs so. Mhm. Also dieser Move an sich, der hat mich gar nicht so so umgehauen, aber das Publikum war total drin und dachte, oh, um Himmels Willen, der hat ihm jetzt gerade durch 8 Glasplatten gefickt.
Ja.
So.
Aber das war halt auch einfach wieder sehr gut inszeniert. Also obwohl, du hast völlig recht, Giovanni Vinci der Menschheit relativ egal ist.
Ja. Vielleicht seiner Frau nicht oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch.
Im Durchschnitt. Ja. Hat man oft genug.
Sein Friseur ist halt egal.
Sein Friseur verdient eine Menge. Jeden Tag einmal. Perfekt scheren, bitte. Jedenfalls, also hat man erstens dieses Verhältnis zwischen Gunther und den beiden anderen eben oft genug problematisiert, so, dass sie halt so ein bisschen die geschlagenen Hunde sind, ja, die nicht so richtig, also die versuchen, Big Daddy Gunther zu gefallen.
Ja.
So, und dass Gio dabei der Leidtragende ist, unter ja Ludwigs eigenen Aspirationen, das hat man auch schon ein bisschen vorgewärmt. So, und dass Kaiser ein eiskalter Wichser ist, hat man auch, also das Segment hat man ja genauso schon einmal mit New Day geprobt quasi.
Stimmt, ja. Ja.
Mehr oder weniger. Das gab's halt auch schon so. Und dann war, finde ich, aber auch in dem Segment selber das total gut performt. Also erstens damit, dass Gunther halt einfach so enttäuscht geht, so, ach, die beiden Lutscher. Ja. Damit wurde das eine bedient, so. Hast du gleich Sympathie auf der Seite der beiden Loser. Das Publikum hat das auch direkt gesehen und hatte das tatsächlich auch so, Mitleid. Vor allem, wie herzlich die da miteinander waren. Also ich meine, ne, Vinci hat halt die Niederlage gefressen und Ludwig ist zu ihm hin, hat ihn aufgeholfen, hat seine Glatze gestreichelt, hat seine Glatze geküsst,
ja,
hat ihn in den Arm genommen so und ihn erst dann umgebracht. So. Also heißt, du hast ja maximal Mitleid akkumuliert, aber als Ludwig Kaiser selbst in dem Moment so und das auf dem eher farblosen Körper von
keine Farbe,
Giovanni Vinci abgeladen so,
ja,
und dann selbst deinen eigenen Turn vorzubereiten. Das war von vorne bis hinten fantastisch durchperformt.
Ja, das stimmt. Und 90% Ludwig Kaiser, ne? Ja,
eben.
Wir wissen, wir haben in diesem Podcast schon viel darüber geredet, über seine Qualitäten, was er kann, was er uns gibt, was er vor allem mimisch und so mit seiner geilen Gestik uns so rüberbringt und transportiert. Dann auch noch dieses heftige Mic-Work entwickelt hat. So.
Ja.
Ja, ich glaube, die Tatsache, dass das Segment dann gut funktioniert hat und dass er sich nicht nur Gunther bewiesen hat, sondern auch den Fans und der Produktion und Triple H so mit diesem Segment, weil das war wichtig für ihn.
Ja.
Das hat viel TV-Time bekommen und so. Das war wirklich ausgekostet.
Ja.
Wenn es ein Experiment war, zeigt das, dass man diese Richtung gehen kann.
Ja.
So, man kann sagen, aus dem Stegreif würde ich immer noch sagen, übrigens Stegreif, die meisten denken, das heißt Stegreif.
Von mit H auch, ne?
Genau, mit H. Ja. Stegreif, als wenn das so ein Submission Hold ist oder als so, im Stehen greift man ein.
Ja.
So, aber das heißt wirklich Stegreif, also das Ding, also was Pferdesättel haben, ne, wo man seinen Fuß reinfickt und dann da hochsteigt. Das ist ein Stegreif. Macht das mal richtig in eurem Scheißleben da draußen. Wenn ihr es mal benutzt, das Wort. Ja. Und genau, also was wollte ich sagen? Also Stegreif würde ich sagen, Gunni als Heel gefällt mir schon eigentlich für Bash and Berlin besser so, weil er einfach von seiner Arbeit im Ring als Heel einfach so perfekt ist irgendwie. Und ich jetzt auch bei WWE Hamburg letztes Jahr gesehen habe, wie hervorragend einfach auch Ludwig Kaiser sympathisch sein kann.
Das stimmt.
So, ne?
Ja.
Aber ich bin bei dir, dass es gerade hart eher in die andere Richtung geht so und er dieses Schnöselgesicht hat und man da mit dem Wahnsinn, den er jetzt auch noch drin hat, dieses sadistische, dass man da auch was Gutes in der Hand hat.
Ich meine, auch Gunther hat dieses Schnöselgesicht, ne, muss man auch sagen. Der hat ja so diese natürlich nach unten reichenden Mundwinkel.
Ja, das ist völlig irre. Aber er ist halt nicht, was Gunther nicht hat, und das hat Ludwig in den Schnöseligkeit voraus. Ludwig Kaiser ist halt wirklich einfach ein sehr gut aussehender, sexy Motherfucker.
Das stimmt.
Das darf man halt nicht vergessen, so, ne? Ja. Das ist Gunther nicht.
Nee.
So. Und das feuert das Schnöselige noch ein bisschen an, weil das Leute stimmt. Hassen Schnösel mehr, wenn diese Schnösel sogar ein bisschen was haben.
Ja.
Was man vielleicht irgendwie entweder selbst gerne hätte oder, ja, was.
Was man ihnen auch schlecht absprechen kann.
Genau.
Ja.
Und da hat auch noch Tiffany Stratton, Alter. Vielleicht, wissen wir nicht mehr.
Hatte zumindest.
Ja.
Das ist ja schon mal was.
Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal eine Referenz. Ja, also kann man sich ja mal mit bewerben.
Referenz, ja.
Ey, wow. Tony Khan, Mann, bei WWE hat nicht so geklappt, aber ey, ich war mit Tiffany Stratton. Ey. Tony so, oh, wow, oh, man.
Okay,
yeah,
hey, that's more Tiffany Stratton awesome. Than I ever had. Oh. Dings. Worauf wollte ich noch kurz hinaus? Bash in Berlin. Also jetzt auch mal ganz abgesehen davon, das ist ja auch, also von der Zeit, die dieses Segment bekommen hat, das ist auch ein wichtiges, weil es offensichtlich das Lostreten einer Storyline war, die im August münden soll, dann in vermutlich ein Match zwischen den beiden, da bin ich schon bei dir. Heißt, das ist ein Programm, das jetzt über 4 Monate angelegt ist. Und es ist schon so, dass die Arbeit dafür bei Ludwig Kaiser lag, mehr oder weniger solitär. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass man dann sagt so, ey Ludwig, du hast in 4 Monaten ein Heimspiel in Deutschland. Du gehst da jetzt raus und sorgst dafür, dass die Storyline losgetreten wird. Mhm. Das ist schon auch ein geiler Vertrauensbeweis.
Ja, hat er sich verdient, ey.
Ja, voll.
Hat er sich verdient. Kaiser macht bis jetzt alles perfekt im Main Roster.
Ja.
Ist richtig krass.
Das ist schon ein Ding, so. Das ist schon ein Ding. Also weil, ne, egal ob er das als Face oder Heel tragen wird, er hat die Story für sein Heimspiel auf den Weg gebracht. Ja. Das ist schon auch geil.
Total, absolut. Und lass mal in 2 Monaten da nochmal drüber reden, so, wenn das halt wirklich alles richtige Form angenommen hat, so, dann können wir gerne mal an diesen April zurückdenken und so sagen, okay, heftig. Er hat's damals losgetreten und dann jetzt noch diese krasse Scheiße gemacht, was auch immer die jetzt machen werden.
Ich hoffe, du sagst genau das dann.
Ja. Können wir ja dann da rein kopieren. Quasi von hier. Aus dieser Episode schneidest du das da rein.
Mm. Parallel dazu übrigens wurde das King of the Ring Turnier wieder aufgelegt. Aber das findet in Saudi-Arabien statt und damit belassen wir es dabei.
Schade.
So.
Puh, ja. Ich mag King of the Ring, das ist echt ärgerlich.
Ja, ich eigentlich auch.
Heftiges Feld auch, Alter. Ja.
Apropos, wo wir das gerade vorhin, warte.
Und Queen of the Ring.
Haben wir jetzt. Was bitte?
Oh, und Queen of the Ring.
Das stimmt, noch genau. Ja. Was wiederum in Saudi-Arabien nicht, also selbstverständlich ist.
Ja.
Aber in der modernen WWE durchaus selbstverständlich ist. So. Neue Champs. Sami Zayn.
Mhm.
Den gibt's auch noch.
Ja.
Boah,
den haben sie ja in Montreal eingeführt, ne, mit seiner Feierlichkeit,
nee,
oder?
Der war vorher schon da. Montreal war dann die 2. Raw, glaube ich.
Okay.
Danach.
Kann auch sein. Ja.
Oder?
Mit der Mörder-Entrance von draußen.
Ja.
Boah.
Richtig schön. Oder war das SmackDown?
Mir scheißegal.
Ist mir auch scheißegal. Das war aber richtig schön, wie er vor dieser Halle stand.
Ja.
Und von Jey Uso quasi da abgeholt wurde. Und einfach, also auch mit dem, was er dann gesagt hat, so, ne, ey, ich bin hier bei meinem ersten Wrestling-Event gewesen, ich stand so oft hier und ich werde hier jetzt genauso reingehen, wie ich immer reingegangen bin, und zwar als Champ durch den Haupteingang.
Großartig,
geil.
Ja. Großartig.
Richtig schön, wirklich richtig schön.
Wir haben unser Mania Tag 1 Review halt sehr viel über Sami Zayn geredet, so, ja, dass das bei Mania Tag 1 auch unser emotionalstes Highlight war, so.
Ja.
Und das deckt er einfach weiterhin so geil ab.
Voll.
Boah.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Special.
Ist Sami Zayn für dich nach diesem Moment wieder total abgekühlt oder hat er immer noch dein Herz?
Puh, du, Sami Zayn kann, wenn er mal, das kann nur sein, dass er mir mal 2 Wochen egal ist. Aber dann macht er wieder irgendwas und ich bin wieder drin. Also Sami Zayn ist einfach so ein besonderer Wrestler, das, ich weiß nicht. Also die Connection, die der zu mir hat, und der ist überhaupt nicht mein Typ.
Hm.
Weißt du, ich mag so Hangman Adam Pages und so. Solche Leute mag ich. LA Knight mag ich. Yeah! So, ne? Und aber Sami Zayn ist halt wirklich, er hat mein Herz einfach.
Mhm.
Wird's auch nicht mehr los. Ja.
Voll schön.
Also funktioniert weiterhin total, total gut bei mir.
Ja, geht mir auch so.
Deswegen ist er auch der perfekte Resonanzkörper für Gable jetzt, für Heel Gable.
Ja. Ich fand auch total geil, dass übrigens auch Sami Zayn genauso wie Cody Rhodes in seinem ersten Segment nach WrestleMania erst einmal Respekt für den vorherigen Champ dargelassen hat. Also auch er
hat
Gunthers Run erst einmal gewürdigt, ne?
Stimmt.
So, ich meine, klar, damit redest du natürlich auch immer deinen eigenen Sieg ein bisschen in einen größeren Kontext, in dem du sagst, ey, ich habe halt einfach einen krass heftigen Champion besiegt, weil ich bin ein krasser Motherfucker.
Ja.
Das hat er ungefähr so auch gesagt. Aber dennoch, die Respektsbekundung ist halt da. So.
Im besten Fall machst du halt beides.
Genau.
Ja, es ist halt beides.
Und es ist schön. Ja. Ich mag das auch als Muster. So, dass gerade bei so vielen Titelwechseln, wie wir natürlich von vornherein sofort auf dem Schirm hatten,
ja,
und uns nicht erst hinterher aufgefallen ist, dass es einfach ein Thema ist, dass man das würdigt, was so ein Titelrun halt bedeutet hat. Ja. Und dass so ein Titelwechsel nicht einfach nur irgendein Larifari-Dings ist. Mhm. So, und man schmeißt sich die heiße Kartoffel mal hin und her. Sondern das schon auch einfach etwas, dass man das ein bisschen Respekt bekommen soll.
So. Ja, total. Absolut, Mann. Ja.
So, apropos Respekt und Titelruns. Drew McIntyre, 5 Minuten und 46 Sekunden.
Ja.
War sein Moment lang.
Ja.
Dann kam Damian Priest und dann kam Sheamus.
Ja. Sheamus, Alter.
Ja.
Burger after Burger after Burger.
Ich will, wenn wir über Drew reden, will ich gar nicht so viel vorgreifen. Drew ist dein Mann.
Drew ist mein Mann. Wir haben eben schon über Drew geredet, oder?
Ja, so ganz kurz hast du gesagt, dass er dein Mann ist.
Ja. Ja, das stimmt.
Vielleicht
ja.
wollen wir noch einen kurzen Moment darüber reden.
Du hast, glaube ich, eben gesagt, dass er quasi entgimmickt ist und einfach jetzt wirklich ein Charakter ist, den er einfach so wunderbar porträtieren kann, was für mich darauf schließen lässt, dass es nah an seinem echten Charakter ist, wie er so Sachen angeht und so. Drew ist halt so richtig cool gerade. Ne? Drew ist halt so richtig cool, Drew ist so in sich und Drew macht vor allem was, das ich bei Kevin Owens immer am meisten zu schätzen wusste. So, Drew McIntyre redet einfach, wie ein normaler Mensch redet. Mhm. Und nicht wie irgend so eine inszenierte Figur im TV.
So wie Drew McIntyre in der Pandemic-Era zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Weil Drew jetzt nie so richtig krass war. Es gibt schon andere Leute, keine Ahnung, Nia Jax oder so. So reden Leute halt nicht. Ne? Viele Wrestler und Wrestlerinnen reden halt so, wie Leute nicht reden.
Ja.
So, ne? Das ist manchmal auch gewollt natürlich und so. Auf die Spitze getrieben bei solchen Tony Storm-Charakteren jetzt und sowas.
Klar.
Die so Gimmicks halt überstrapazieren im guten Sinne. Aber Drew ist halt wirklich einfach ein Dude so. Und dadurch, dass er halt so redet, wie er redet, glaube ich ihm halt einfach alles. Und wenn er dann noch einen geilen Inhalt hat und dann noch eine geile Attitüde dabei und dann noch absurde Muskeln. Lederjacke, so, ne?
Lederjacke.
Also
lange Haare.
Was willst du denn mehr? So, das ist einfach mein Mann. Und jetzt hat er zusätzlich noch diese Aura, dass er halt irgendwas sagen kann, was dich halt völlig aus dem Leben reißt. Mhm. So, ne? Diese Sache, wo er dann einfach mal auf die What Chance improvisiert, indem er dann sagt: "Say what if you French kiss your cousins?" Und das Publikum sagt "What?" und er sagt "You're sick." So, ne? Mit so einer, auf so einer nonchalante Art und Weise. Während er in seiner Pipebomb-Sache da sitzt, einfach mehrere Dinge auf einmal abspeisen, indem er immer noch einfach mit jeder Faser seines Körpers CM Punk disst.
Ja.
Egal was er macht, so.
Ja.
Immer noch einfach ein scheiß Wort für den Kameramann hat, den er als Perf bezeichnet, weil er vielleicht unter seinen Kilt zeigt, so. Ey. Ich sitze da einfach, ich genieße den Mann, ich lehne mich zurück, so, das ist, oh Gott, Drew McIntyre, ey. Ja. Geil.
Und gleichzeitig, schafft es Drew McIntyre bei all dem immer noch seine Rolle gut zu spielen. Also, weißt du, es gibt so diese Wrestling-Charaktere, die wollen so doll cool sein, so, und die sind auch in den meisten Momenten cool, bis zu dem Punkt, wo jemand kommt und ihre Coolness challenged. Mhm. So, und dann werden sie plötzlich einfach total albern. Mhm. So. Und Drew McIntyre hat es total gut ausgehalten, dass Sheamus rauskam und mit ihm einen Drew McIntyre gepult hat. Nämlich ihm einfach schonungslos ins Gesicht gesagt hat, wo seine Hybris ist.
So, ja, weißt ja. du?
Und was alles problematisch an seinem Verhalten gerade ist und dass er ein Dummkopf ist, sich so derbe in diese CM Punk-Nummer reinzusteigern, anstatt einfach mal auf sein eigentliches Ziel zu achten und nicht so dämlich zu sein und seinen Titel letztendlich seinem eigenen Ego und irgendeiner Rivalität, die er sich völlig zusammenreimt und gar nicht nötig hat, so aufs Spiel zu setzen. So. Und Drew McIntyre guckt dabei halt echt erstmal richtig geil dämlich, so als würde ihm das gerade bewusst werden, was total wichtig ist in dem Moment, so weil es dem, was Sheamus sagt, eine Legitimität gibt. So. Das wirkt bei ihm in dem Moment.
Ja.
Um dann danach in maximaler Drew-Haftigkeit einfach mit einer oberflächlichen Schelle zu kontern, weil er dem inhaltlich natürlich nichts entgegenzusetzen hat. Ja. So, weißt du? Also du kannst ja nicht deutlicher sagen als fuck, du hast recht, als ja. zu sagen, aber du bist fett.
So. Ja, und dann mache ich auch immer so, auch beim beruflichen Kontext
und
so. Ja.
Und dann macht Drew das aber auch perfekt und spielt das Spielchen weiter und geht dann zurück in diese Drew-Nummer von, aber ihr müsst mich doch alle verstehen, ich bin ja eigentlich der Gute, indem ja. er halt sagt, das sag ja nicht ich, ne? Das sagen alle anderen da hinten und ich sag denen dann so, ey Mann, Alter, das Shame ist, das ist mein Bro, so. Aber so reden die halt über dich. Ich bin nur derjenige, der das Unangenehme gerade ausspricht. Das ist so ja. geil. Ja. Wie halt wirklich diese Kehrtwende auch einfach in seinem Gesicht ablesbar ist. Ja. So, das ist fantastisch. Das ist richtig gut gemacht.
Performance irre. Was der an Schauspielunterricht dazugelernt hat in den letzten 2 Jahren. Ist krank, ja, Mann. Und dann ging er noch weiter, ne? Also dann hat er, gleichzeitig ist er ja auch, während er dieser Charakter ist, ist er ja auch weiterhin ein gefährlicher Typ die ganze Zeit. So, ja. ne? Und dann hat er seine Gefährlichkeit noch auf eine gewisse Art ausgespielt, indem er einfach Seamus eine Bedrohung impliziert hat, so dass er jetzt einfach sein nächstes das Match von Seamus anguckt und auf seinen Rücken aufpasst und das halt so komisch sagt. So, ne? Und dann stand er da wirklich die ganze Zeit am Kommentatorenpult und hat sich das angeguckt. Und dann wieder geil, dass er nichts gemacht hat. Er hat nicht angegriffen. Also es wurde nicht so stumpf, dass er dann wirklich Seamus das Match gekostet hat. Ja. Seamus hat einfach gewonnen. Ja. Aber trotzdem hat er irgendwie dadurch klar gemacht, dass er ein gefährlicher Wichser ist.
Ja.
Voll. Und das ist geil. Also das heißt, McIntyre hat im Prinzip 4 Dinge gemacht in diesem Segment, so.
5.
Oder 5, ja.
Denn auch Drew McIntyre kam raus und hat den Title Run von Seth Rollins gewürdigt.
Jo, stimmt.
Selbst Heel Drew McIntyre kommt raus und sagt so, ey Mann, ja. Seth, es war schon eine heftige Nummer.
Das ist krank.
Das ist halt einfach auch konsistent ja. in seinem Charakter.
So. CM Punk, also er hält ja CM Punk auch die ganze Zeit, während Punks Verletzung warm.
Ja.
Und so, er ist krank.
Alter. Was im Prinzip auch ein Gefallen an Seth ist, weil Seth das vermutlich eigentlich wäre, wenn Seth nicht verletzt wäre. So, also weißt du,
Savior of WrestleMania und Raw ist Drew McIntyre.
Ist schon geil. Ne? Er ist ja. wirklich Drew McIntyre ist halt jetzt gerade so ein bisschen die doll beefige Variante von Shawn Michaels auf eine Art. Weißt du, der gibt erstens jedem ein geiles Match. Jederzeit schmeißt du den in irgendeine scheiß Fehde und er ja. gibt dir die Attitüde dafür, er gibt dir den Kontext, weil er mit jedem Kontext hat. Ja. Und er ist immer ein geiler Storyteller. So,
stimmt.
Ohne dass er einen Titel braucht dafür, weil er einfach, er sieht ja immer titelworthy aus, zu jeder Zeit.
Immer, kann jeder seinen Titel gewinnen, klar.
Das ist schon ein bisschen geil, wie viele Leute ich schon zu Shawn Michaelson erklärt habe hier.
Das ist mir völlig noch nie unwürdig. Aufgefallen.
Ja, es sind so 3 vielleicht.
Echt?
Ja.
Okay, ich werde darauf achten ab jetzt.
Wobei, nee, stimmt nicht. Ich glaube, Shawn Michaels ist seltener, sehr viel seltener, aber zu Dolph Ziggler habe ich sie oft erklärt.
Ja, das wiederum erinnere ich sehr gut, ja. Krass, ey. Ja.
Ja, aber in dem Fall würde ich tatsächlich Shawn hernehmen, weil Drew, der macht es halt nicht unterhalb von einem gewissen Renommee. So. Wenn du eine Story mit Drew hast, dann bist du auch schon jemand. Kannst dir was drauf einbilden. So. Gilt für Dolph Ziggler nicht.
Ich würde niemals Shawn Michaels mit ihm vergleichen. Das ist so ein Typ, den kann ich nicht vergleichen.
Verstehe ich
Shawn
auch.
Ist einfach zu krass.
Genau, auf eine gewisse Art ist es auch total blasphemisch gegenüber der Karriere von Shawn Michaels, aber so. ja, schön. So. CM Punk, ey. Das ist schon auch, also, ach so, Punk war aber auch nochmal kurz da. Der hat ja Drew auch noch wieder ein 4-Way gekostet.
Du hast recht, er kam ja wirklich noch raus, ja. Ja, also bist du ja ein ganz normales Segment und nachher um Himmels Willen, ja.
Herrlich.
Das war das Number-One-Contender-Ding, ne? Gegen Priest, Alter, boah.
Ja.
Fuck.
Nimmt er ihm auch noch die Möglichkeit für seine Revanche, so. Das ist herrlich.
Ich habe Angst um Punks Leben.
Ja.
Wenn der wieder cleared ist, so.
Ja.
Drew wird ihn einfach töten.
Drew wird ihn töten.
Oh Gott.
Aber Punk hat auch dabei diese Schelmhaftigkeit. Es ist schon sehr lustig. Ja. So, das passt auch einfach sehr gut zu dem Ruf, den CM Punk hat.
Was du eben gesagt hast, diese ganzen, weil er mit jedem Kontext hat. Drew McIntyre hat wirklich mit jedem Kontext. Ja. Das haben die gemacht, seit Jey Uso zu Raw rübergewechselt ist, damals durch Cody. Da hat McIntyre einfach mit jedem interagiert. Mit Jay, mit Cody, mit Sami Zayn, mit, also wirklich, jetzt weiter mit Priest hat er jetzt natürlich da immer auch wieder was. Um Himmels Willen.
Aber das ist ein Zeichen von einem gut geschliffenen Charakter. Der, ja. Weißt du, du kannst den nehmen und in Kontext mit jedem anderen Charakter stellen. Es gibt automatisch ein Verhältnis.
Genau.
So, es gibt automatisch ein Spannungsfeld, weil beide stehen für etwas.
Ja.
Das ist total gut.
Diese Leute brauchst du.
Ja. Diese Charaktere brauchst du auch. Du brauchst nicht nur die Leute dafür, weil Drew McIntyre war seit Jahren da, aber Drew McIntyre ist erst jetzt dieser Drew McIntyre. So, das ist
wichtiger
total
wichtig. Unterschied.
Du brauchst diese Charaktere, nur die Leute reichen halt nicht.
Ja.
Brauchst Beziehungen zwischen denen.
Das ist halt der Clou dieser Triple H-Ära, ne? Dass du Beziehungen herstellst, ne?
Ja.
Innerhalb von Gruppen, aber auch dann halt außerhalb so. Ja. Geil.
Yo. So. Gut, Sheamus haben wir auch, Burger haben wir auch besprochen.
gehst du deine Notizen durch oder after deine
Burger,
oder Show?
Burger. Bitte?
Gehst du deine Notizen durch oder so Show?
Ich schiele so halb schon in Richtung Dings, AEW Dynasty, aber ich habe tatsächlich hier noch so lose Notizen, weil alle wichtigen Sachen haben wir, glaube ich, irgendwie gehabt.
Wenn dich noch was interessiert, hau raus. So.
Ich überlege gerade, ob mich irgendwas davon noch wirklich interessiert. Doch, eine Sache möchte ich noch dringend würdigen, die mir gerade einfällt. Die Tag-Champs. Ich mochte beide Segmente mit Paul nämlich sehr gern. Also ich mag sowohl die aufmüpfigen A-Town Down Under, die so richtig Mittelstufe-Rowdy-mäßig diesen Handschlag mit Triple H antäuschen und ihn dann nicht machen. Es hätte wirklich noch gefehlt, dass wer hat es gemacht? Grayson Waller war es, ne?
Waller!
Genau, dass er sich durch die Haare fährt, aber stattdessen den Handschlag dann mit Austin Theory zu machen, ist ungefähr genauso witzig und albern.
Ja.
Und auch diese die Kinder, Reaktionen von Triple H darauf war halt sehr cool. Also das mochte ich auf jeden Fall sehr. Und wie die krasse Antithese dazu halt Awesome Truths sind und alles, was R-Truth sagt. Also, ich mag halt wirklich diese, ich finde das wirklich grundsympathisch, wie gerade das Lebenswerk von R-Truth so ein Stück weit gewürdigt wird mit diesem Run. So, Ron, du warst einfach seit Jahren eine fucking Lachnummer so und davor hattest du halt so eine Lower- bis Upper-Midcard-Karriere so hier und da mal so ein Middle-Klasse-Championship, aber eigentlich nie was richtig Ernsthaftes so. Und die haben ja wirklich aktiv gesagt, dass er einen WrestleMania-Moment bekommen hat und dass sie sich für ihn freuen und ich mochte auch wirklich sehr, wie es gab ja You Deserve a Chance und so und wie The Miz direkt einfach so dieser geile Typ, dieser Profi war und auch ehrlich ein sympathischer Kerl, indem er das voll nur R-Truth gegeben hat.
Mhm.
Er hat das gar nicht auf sich bezogen und einfach gesagt, ey, das ist deins, so seinen Arm gehoben, sich selbst voll zurückgenommen. Das fand ich so sympathisch von Miz und so rührend für R-Truth, bevor der dann wieder halt auf Comedy-Gaspedal gedrückt hat.
Ja.
Richtig schön, richtig herzerwärmend.
Herzerwärmend trifft es total. Das wird auch nicht lange halten, glaube ich. Das ist jetzt wirklich einfach diese Würdigung von R-Truth, wie du schon sagst.
Ja.
Und dafür ist es genau richtig so, Hunter Hurst Houdini.
Hunter Hurst Houdini. Ey, dass er ihn für Tommaso Ciampa hält. Oh mein Gott. Ey, Tommaso Ciampa, warte mal, nächste Split-Story. Tommaso Ciampa und Johnny Gargano haben Tag-Team-Titel-Qualifikations-Match-Dingsbums verloren.
Ja.
Und alle haben sich in den Arm genommen, alle Faces, aber Tommaso Ciampa geht und grüßt niemanden.
Ja, ich glaube, es war sogar das Match um die Titel, es war kein Quali-Match.
Ja, es mag sein.
Ja.
Ja. Ja? Ja.
Ja, du, ich glaube, Tommaso Ciampa hat langsam keinen Bock mehr auf seine scheiß Nummer da.
Ja.
In diesem extrem langweiligen 0815 Face-Tag-Team. Und
außer, dass es halt beispiellos gute Wrestler sind, aber ja.
Ja, ja, super geile Wrestler, so, aber es geht jetzt halt los. Da muss man als Charakter gleich was machen.
Ja.
So, es geht halt nicht. Also, ich bin super froh darüber, dass da nicht einfach ein Handshake gab am Ende zwischen allen.
Ja.
Boah, also bitte, macht was mit Ciampa.
Und dass er einfach geht. Ich will wieder Ciampa auf dem Stuhl sauer haben.
Ja.
Was mich daran erinnert, dass Timothy Thatcher auch einfach ein geiler Vibe war bei NXT. Alter.
Wie geil war, weil jetzt Thatchers Hackfresse ins Gesicht bekommen hast.
Ja.
In diesem Moment, ja.
Ja. Mega.
Irgendwas war mit dem jetzt. Der ist zurück bei WXW für irgendein Ding.
Mhm, hab ich auch mitbekommen.
Ich hab ihn irgendwo gesehen. Ist geil. Geiler Wrestler, Alter.
Ja. Saugeiler Typ.
Geiler.
Saugeiler Typ. So.
Ja.
Okay.
Ja, Bailey, ansonsten, ne, Champ der Herzen gerade, alles süß. Mhm. Finde ich schön. Und dann Jade Cargill. Das steht, habe ich noch so ein bisschen auf dem Herzen. Wie stehst du aktuell zu Jade Cargill? Und der Tatsache, dass Jade Cargill halt einfach seit WrestleMania und auch der Vorbereitung auf WrestleMania sich vor allem darauf beschränkt, rauszukommen, eine krasse Entrance zu haben, Entrance-Pops zu ziehen, einen Move zu machen und dann wieder zu gehen.
Zwei Moves.
Ja, stimmt.
Es gibt immer diesen wirklich schlechten Big Boot,
ja,
der immer irgendwo hingeht, Schulter, Bauch, Brust.
Ja. Ja.
Und dann diesen Glam Slam oder was auch immer. Ja. Jaded.
Und, ja, und dieses krasse, ist schon den im Moment sexiesten Pin im Wrestling. Ja.
Du hältst ihn hoch, ja.
Ja, ich halte ihn hoch. Ja. Also, Moment.
Moment.
Ja. Wobei sie den jetzt beim letzten Mal am wenigsten lastiv gemacht hat bisher. Vielleicht sexen sie das auch gerade wieder runter, man weiß es nicht genau.
Du kleiner Jadeschwanz.
Ja. Grünlich schimmert er.
Ja. Oh Gott. Ja, Jade Cargill ist mir relativ egal, muss ich sagen gerade. Also, sie macht halt genau das. Aber das gibt mir halt nicht viel. Ich gucke sie gerne an, weil sie eine weirde Statue ist, die man gerne anguckt. Eine Jade-Statue. Shoutout Magic the Gathering. Aber sie macht halt nichts mit mir. So, die hat halt mit Naomi und Bianca Belair, die haben diese Sisterhood-Shit, so, das kann man machen, ist irgendwie fröhlich. Aber es gibt mir alles nichts. Warum sollte ich mich gerade interessieren? So.
Jetzt hat sie ein Tag-Team mit Bianca Belair. Sie tragen Matching-Outfits und sie haben mehr oder weniger explizit Asuka und Kairi Sane herausgefordert. Heißt, Bianca Belairs nächste große Rolle ist Mentorin für Jade Cargill sein.
Das hatten wir ja schon zu Mania gesagt. Mhm. Dieses Six-Woman-Match, so, das war schon so, dass da wird Jade Cargill auf die große Bühne geführt. So, ne? Das kann man auch so machen, aber und das ist auch gut für Jade Cargill und ich verstehe, warum man das macht, aber ist halt nichts, was mich jetzt gerade interessiert. Mich interessiert die Nummer, wenn es jetzt vielleicht dazu kommt, dass diese Mentorengeschichte vorbei ist und Cargill gegen Belair turnt oder andersrum.
Ja.
Andersrum sogar wahrscheinlicher. So, ne? Also, das ist halt, dann bin ich hooked, so, wenn man mir was erzählt. Momentan erzählt man mir halt nichts.
Ja. Ich find's auch gefährlich, das Spiel im Moment. Also, Jade Cargill ist so ein bisschen wie so ein Zirkuspferd.
Mhm.
Das führst du halt einmal durch die Manege und dann ist auch gut.
Ja.
So, es macht so einen Trick. Ja. One-Trick-Pony.
Ja. Ja. One-Kick-Pony in dem Fall.
Genau.
Ja.
One-Lick-Pony.
Oh, ja. Ja, geil.
Um meinen präferierten Teil davon abzuchecken.
Ja.
Ja. Ja, also das kann auch schnell nach hinten losgehen. Die Jade-Pops können dadurch auch ganz doll verstummen. So,
genau.
Es kann schnell gehen.
Genau, wenn es geliefert wird.
Ja.
So,
mal schauen.
Ja.
Mal schauen.
Also sie hat bei AEW ja teilweise gute Matches auch gemacht, so. Das heißt, eigentlich kann sie schon mal ein Match machen, vernünftiges, weiß ich nicht. Man geht halt diese Early 2000s Squash-Nummer so, ne?
Mhm.
Tja, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Hat Lord Tensai damals nicht geholfen?
Wow! Stark. Ja.
Hat keine Ahnung.
Bei ja. manch anderen aber ganz gut funktioniert. Aber ja, ist richtig.
Ja.
Ja. So, letzte Dame, die ich noch erwähnen möchte, weil wir sie zwischenzeitlich nur in Gespann mit, im möglichen, vielleicht nicht mehr aktuellen Gespann mit Ludwig Kaiser erwähnen haben, ist Tiffany Stratton.
Ja.
Ich mag wirklich sehr doll, dass es Tiffy Time ist. So,
ja,
das Publikum hat einfach Bock auf Tiffy Time.
Ja.
So, und dass sie gegen Naomi verlieren musste, um dann einfach Naomi und Bailey gleichzeitig mit dem schönsten Moonsault, den es gibt, zu beglücken, das ist schön.
Ja,
so,
ja.
Also es von denen, die im letzten halben Jahr so von NXT zu den Main-Shows geholt wurden, ist Tiffany die einfach am krassesten der Nummer ihren Stempel aufgedrückt hat.
Auf jeden Fall.
Schon ganz geil. Okay, auf eine Art Grayson Waller, weil er sehr omnipräsent ist, aber der verliert halt alles bis zu diesem Tag-Team-Titelgewinn jetzt.
Ist ein anderer Weg halt, ja.
Genau, ist ein definitiv anderer Weg, aber ey, ist Tiffy-Time.
Ja, und ist geil.
Wenn du bei Tiffy-Time nicht dabei bist, dann mag ich das nicht. Ich sag dir, wie es ist.
Ist so. Wirklich. Also es ist ein wunderbarer Push einfach gerade, der passiert. Ich frage mich halt, wie weit man pusht, ne? Wie weit man durchzieht so. Ja.
Ja.
Geil. Ich kann mir alles mit ihr vorstellen, so.
Voll.
Sie könnte jetzt einen Titel haben und den, glaube ich, gut repräsentieren.
Ja.
Sie könnte jetzt erstmal weiterhin einfach nur nerven und irgendwie charakterliche Arbeit machen und da was etablieren, so. Keine Ahnung. Also ich bin einfach gespannt. Ich freue mich, wenn sie rauskommt. Sie hat was Sensationelles, einfach wenn sie kommt. Ich weiß gar nicht so richtig, was es ist. Also das sind so Leute, die sehe ich einfach gerne. Die machen einfach geile Sachen. So, die ist irgendwie anders. Die hat dann nochmal irgendwie so ein gewisses Charisma an einer Ecke, wo ich es bei anderen Wrestlern oder Wrestlerinnen nicht habe.
Ja.
Keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten. Ich kann es nicht sagen. Also ich mag Tiffany Stratton nicht, weil sie einen geilen Moonsault hat. So, das ist es nicht.
Ja.
Es ist so ein Gesamtkunstwerk, was funktioniert. Und ich bin gespannt, wie lange es funktioniert, was noch dazu kommt. Ja, gib mir.
Ist vor allem der Charakter. Ich sag, wie es ist. Also, das ist halt ein eigentlich relativ stumpfes Gimmick, wenn man es jetzt auf die Gimmick-Ebene zieht, aber ich glaube ihr das halt.
Ja.
Sie sieht danach aus, sie verhält sich so, sie verhält sich aber vor allem auch in den Momenten so, wo man jetzt unterstellen kann, dass das gerade eben nicht bis ins kleinste Detail geplant war, sondern natürlich aus ihr rauskommt. So. Und das macht halt den Unterschied. So.
Ja, total.
Das macht Tiffy special. Ist geil.
Absolut.
Ich mach eine einzige Draft-Prognose heute.
Ja.
Und die schmeiße ich dir jetzt an den Kopf. Und die ist, Bailey und Tiffany Stratton werden auseinandergepickt. Und Tiffany Stratton ist dann für die Rhea-Pause eine gute Kandidatin, um mit einer Becky zum Beispiel zu fäden.
Oh. Die haben sogar Match-Erfahrung.
Ja, aber.
Also Tiffany Stratton und Becky Lynch hatten halt Matches um den NXT-Titel.
Die haben eine Rechnung offen, so muss man es einfach mal sagen.
Becky Lynch hat Tiffany Stratton entthront damals.
So ist es. Tiffy hat eine Rechnung offen mit Becky, deswegen ergibt es total Sinn, sie auseinanderzuziehen.
Geil.
Ja. Und Bailey, glaube ich, ist nicht dafür da, jetzt sehr schnell einen Titel abzugeben, so.
Nee. Becky Lynch schon.
Genau.
Ja, richtig. Ja.
Deswegen. Das ist mein einziger.
Dann ist Tiffany Stratton, um den Kreis auch nochmal wieder zu schließen, bei Raw mit Ludwig Kaiser vereint.
Wenn Ludwig Kaiser dann bei Raw bleibt.
Ja.
Genau. Aber das ist das Einzige, was ich zur Drafterei sagen werde in diesem Podcast.
Mhm.
Cool.
So. Geil. Ja, da kümmern wir uns, wie gesagt, nächste Woche drum.
Ja.
Ist der Plan.
So ist es. So ist es. Und dann ist danach auch schon wieder Le Baglage.
Le Baglage. Ja.
Ja.
Geil. Frankreich. Ist es direkt dann schon?
Ich glaube ja.
Boah.
Ich glaube, es ist relativ sehr bald. Ich weiß aber auch nicht genau. Ich bin nicht so gut mit Daten.
Schieben wir, ja. Ja, okay. Schieben wir noch mal irgendwann so einen AW-Podcast ein oder so? Ich bin gerade raus bei AW ein bisschen. Ich habe jetzt nur zwei Matches von Dynasty gesehen.
Ja. Ich habe mich durch Dynasty durchgeskippt und also es hat vielleicht ganz kurzer Schnelldings.
Ja,
Ich hab halt nicht alle Matches gesehen. Ich habe zwei ganz gesehen und ein paar andere zum guten Teil und ein paar andere quasi nicht. Aber die Entwicklungen dort und bei der Dynamite, die jetzt war, haben so ein Bild von AW bestätigt, das ich hab, nämlich das von, es gibt Sachen, die finde ich richtig scheiße und die gehen mir auf den Piss, so. Und es gibt Sachen, die sind einfach so geil und ich hab voll Bock auf diese Leute und ich finde es einfach total unterhaltsam. Und die heißen zum Beispiel Will Ospreay und Bryan Danielson. Und die heißen auch Swerve. Mein Boy Swerve Strickland.
Ja.
Weißt du, selbst in Weirdo Cringe NXT-Tagen habe ich ihn verteidigt für das, was er sein könnte.
Ja.
Jetzt ist er World Champ und ich fühle mich bestätigt und bin glücklich und ich liebe, dass er das gemacht hat, während er ein Black Panther King T'Challa Reminiszenz-Outfit trug und nicht nur diese Kette, die er sonst auch eh schon manchmal hatte. Ist jetzt halt der erste afroamerikanische Champ bei AEW.
Ja. Wichtig, wichtig. Nach kurzer Geschichte dieser Promotion so, da brauchen andere Promotions länger.
Ja.
Ist großartig, also wurde einfach jemand gekrönt, der sich das über die letzten Monate hart erarbeitet hat, so durch die Hölle gegangen ist zum Teil mit Adam Page, der gezeigt hat, dass er einfach alles gehen kann, so alter Schwede, Swerve Strickland, ey. Ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er Champ ist. So,
ja, ist ich auch.
Nach einem, auch hat ja nicht irgendwen mit Titel abgenommen, ne? Samoa Joe war kurz Champ, aber war ein super dominanter tragender und für diese Phase von AEW absurd wichtiger Champ.
Ja.
Wir haben über Samoa Joe viel Gutes gesagt, so die letzten Monate. Das war wirklich genau die richtige Entscheidung, dass man ihn zum Champ gemacht hat nach dieser MJF-Sache. Also wirklich schön, weil, und dann hat es halt Bedeutung, ne, wenn du als 12 oder als wer auch immer das dann wäre, diesem Champ halt auch einen Titel abnimmst. So.
Ja.
Ja, Mann, ey, es ist, boah, es ist ein besonderer Kerl, 12 Strickland, ey, es ist ein besonderer Kerl. Ich verfolge den schon aus frühesten Indie-Tagen so. Auch ne, als Killshot bei Lucha Underground lieben gelernt.
Ja.
So, das ist ein weirder Typ, so irgendwie, der vereint auch echt interessante Sachen in sich, dieses kreative, musikalische so. Dann hat er aber auch diesen militärischen Background, der in seiner Karriere und für seine Person mega konstituierend ist, wo er auch nochmal was zu gesagt hat, jetzt so, dass das militärische Drive hat und sowas. Also das ist schon ein interessanter, bunter Hund, dieser Wichser. So.
Ja.
Und der wrestelt halt einfach so geil wie niemand. Top 3 Wrestler, wenn es um Zielgenauigkeit geht. On point striking.
Ja.
Krank.
Stilistisch einer meiner Favorites. Seine Art zu wrestlen ist eine Art, die ich sehr gern mag. Ja. So, die ist gleichzeitig spektakulär, aber auch technisch, aber auch eben immer erzählerisch stark. So.
Und stiff!
Ja, klar.
Boah. Hart. Ja.
Ja.
Und weil solche Typen sind nicht unbedingt stiff.
Das stimmt.
Immer, ne? So. Der sieht nicht stiff aus, finde ich.
Und der zweite von diesem Schlag, für den diese Attribute gelten, die ich gerade gesagt habe, ist halt einfach Will Ospreay. So. Will Ospreay und Brian Danielson haben sich da aber auch gut eingegeben.
Nicht gut eingegeben, ja. Das ist für mich das Match of the Year bis jetzt. Ich weiß nicht, was da drankommen soll, um das Match of the Year-Ding für mich nochmal da runterzuholen. So.
Ja.
Keine Ahnung. Krank, irre, hab sowas auf US-amerikanischem Boden selten gesehen, vielleicht noch nie, weiß ich nicht. So, das ist eine Stiffness da. Und aber das Besondere bei dem Match, also wir wissen, dass Brian Danielson und Will Ospreay sich natürlich athletisch, wrestlerisch die Hölle geben, so im besten Sinne.
Yeah.
Das wissen wir vorher auch schon. Das wissen wir nachher, das haben wir währenddessen gesehen. Wurde dann aber nochmal auch übertroffen. Das Besondere ist aber für mich tatsächlich, dass sie da einfach in diesem Match einfach eine Höllengeschichte erzählt haben noch. So, ne? Das war Storytelling bis zum Schluss, also bis zum Postmatch, wo es ja dann noch diesen Verletzungsangle gab, so, dass Will Ospreay einfach nochmal charakterlich was mitgenommen hat, weil er sich dann nochmal um Brian Danielson sorgt, so, den er dahingerichtet hat.
Sportliche Auseinandersetzung bis aufs Blut, aber danach habe ich wieder allen Respekt der Welt vor dir. So,
genau.
Ganz, ganz klassische so Kampfsportmentalität, ne? So,
ja.
Die Ringglocke ertönt, wir bringen uns um.
Ja.
Die Ringglocke ist wieder aus. Und ey, ich danke dir dafür, dass wir dieses Match hatten, bei dem du mich beinahe umgebracht hast.
Ja, voll, Mann. Und das alles vor dem Hintergrund auch, dass Will Ospreay ja einfach beim Publikum Face-Reaktion erntet, aber in einer Todes-Heel-Faction ist.
Yo.
Don Callis hat dazu auch am Kommentatorenpult noch einfach was beigetragen, indem er mal gesagt hat, was Will Ospreay doch eigentlich jetzt anders machen müsste. Ja. Er soll sich zum Beispiel nicht ums Publikum kümmern, so, ne? Er soll fokussiert bleiben und sein Arschding durchziehen und so.
Ja.
Das heißt, Don Callis hat da auch noch mitgearbeitet. Heißt im Umkehrschluss alles für mich. AW investiert wahnsinnig viel in Will Ospreay gerade rein. Dass er auch gewinnen durfte dann und so.
Ja, und also ich meine, und die Fans quittieren das halt doll, ne? Also die Fans sind ja wirklich so, also die haben ja This is awesome und This is wrestling gechantet, da lief das Match 2 Minuten. So, weißt du?
Ja.
Also die bloße, das bloß und
das nee, es lief noch gar nicht. This is awesome gab's oder Holy Shit gab's, bevor Holy das Match shit. Losging.
Ja, genau. Und die bloße Anwesenheit von Will Ospreay, den man so lange halt einfach nicht in hiesigen Gefilden in einer für uns verständlichen Präsentation einfach wahrnehmen konnte, so von dem man halt nur einfach, weißt du, von so quirky, also ist ja am Ende, wenn du New Japan guckst, ist das schon weird als US-Wrestling-Fan. So.
Klar, voll ungewohnt,
dir fehlt halt ein gewisser Aspekt daran so und Will Ospreay hat sehr schnell sehr gut gezeigt, dass er diese Lücke charakterlich und performancemäßig total füllen kann und dass er das Full Package sein kann.
Ja.
Und ich finde, aus dem Publikum sprudelt so eine ehrliche Dankbarkeit dafür, dass dieser Will Ospreay halt da ist und dass sie den haben dürfen, dass sie den auch einfach dahin peitschen und hintragen wollen, wo er aber auch zweifelsohne hingehört. So und das ist eine schöne Dynamik, die das Publikum und er miteinander haben.
Absolut, das funktioniert, geht total auf. So, das Will Ospreay war da vor 2 Jahren noch nicht. Deswegen ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich glaube vom Typ auch nicht, ohne jetzt mal mit ihm gesprochen zu haben oder so. Aber ich glaube, er war da auch vom Typ nicht. Der hat da auch nochmal eine Reifephase durchgemacht. Hat sich körperlich natürlich dem US-Markt nochmal angepasst.
Ja.
Weil er einfach wirklich draufgepackt hat wie so ein Irrer noch.
Aber hallo.
Der sah vor ein paar Jahren echt anders aus noch so. Hat auch anders gewrestelt so ein bisschen. Also das ist jetzt gerade das Full Package quasi für AEW. Er passt wunderbar in das ganze Produkt rein, verkörpert da eben diesen irren, sensationellen In-Ring-Shit, so. Ey. Und dann holt Will Ospreay, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann von der Reihenfolge her, aber ich sag's einfach mal, dann holt Will Ospreay einfach bei Bryan Danielson noch das Match von Bryan Danielsons Leben raus. Ich weiß nicht, ob Danielson noch mal irgendwann seiner jetzt noch sehr kurz seienden Karriere, der will aufhören, ob er da noch mal ein besseres Match wresteln wird. Ich glaube nicht. Diese Bo-Psycho-Knees, ne? Diese Bo-Psycho-Knees gegen Will Ospreay. Ich verstehe nicht, wie die funktionieren, so aussehen können und niemand verletzt sich. Das geht nicht.
Der in den Oscar da rein. Boah. Alter.
Boah.
Ich habe dieses Jahr keinen Move mir so oft nochmal angeguckt, ja, wie den. Ich habe den nicht geglaubt, dass das geht.
Genau.
Und mit jedem Angucken war das so, hey, der sitzt ja.
Komplett. Ich verstehe es nicht. Wie gut musst du sein, um das so zu machen? Ja. Auf der anderen Seite die Hidden Blades. Ja. Das eine Hidden Blade, was einfach in die Fresse ging frontal.
Ja.
Also es geht halt frontal in die
Aber
Fresse.
Aber das war auch ein krasser Moment. Den habe ich erst nicht gecheckt. Was wollen die beiden? Aber okay, sie machen beide halt einfach ihren Signature-Finisher.
Ja.
So, und derjenige, der halt einfach zuerst trifft, hat gewonnen. So, weil auch Danielson geht ja in diese Haltung. Ne, er muss das Bein halt nur hochziehen. Aber Ospreay reached halt einfach ein Stück weiter und hat ihn halt zuerst erwischt. Das ist so geil kulminiert, weil in diesem Moment, wie beide aufeinander zurennen, das ist basically das ganze Match in a nutshell, in einem Moment verpackt. Ja, so, ne? Beide schmeißen einfach alles, was sie haben, einander entgegen. Naja, und hey, bei wem sitzt, der sitzt halt. So.
Schön gesagt. Das ist eine schöne Zusammenfassung, ja. Total.
Oh, das ist schon richtig geil. So. Und dann gibt's aber gleichzeitig halt so das, was danach kommt, nämlich, dass es nochmal die klassische Hidden Blade gibt von hinten, während Danielson nach diesem absurden Tiger Driver kurz einfach vom Ref befragt wird, ob alles okay ist mit seiner Schulter und so. Was Ospreay aber nicht mitkriegt so richtig. Mhm. So, während er vorher einmal schon so mit Absicht draufgegangen ist, während Danielson mit dem Ref gedingst hat, hat er es da nicht mitbekommen.
Ja.
Was dir fantastisches erzählerisches Futter halt gibt, ne, im Kontext mit dem, was du vorhin gesagt hast, damit, dass er halt so sich menschlich dann doch für den Zustand von Bryan Danielson interessiert hat, so. Im Rahmen der Don Callis Family wird nämlich vermutlich Don Callis dann sagen, ich meine, ich habe die Dynamite jetzt nicht gesehen, voll gut, dass du auf den Wichser draufgegangen bist, als er nicht hingeguckt hat, so, und Ospreay wird halt vermutlich sagen, so, ja, weiß ich nicht, ey. Ich hätte ihn lieber ehrlich ins Gesicht besiegt, so.
Ja.
Ne?
Ja. Wobei das natürlich naturgemäß mit dem Hidden Blade gar nicht geht.
Das ist richtig, aber du weißt, was ich meine.
Visible Blade. Weißt du, wenn Ospreay Face wird?
Ja.
Also, Face ist er ja gerade faktisch irgendwo, aber...
Muss er sich sein Assassin's Creed Tattoo wieder wegdingsen lassen?
ja. Sein Hoodie, da kriegt er auch nicht mehr.
Ja, aber ich mag diese Assassin's Creed Referenz, und das ist halt Hidden Blade halt wie halt die Signature Waffe aus Assassin's Creed. Das ist schon sehr süß.
Ja klar, das ist halt das Nerdige bei diesen AW Leuten.
Ja, voll. Ja. Übrigens aber, dass diese Publikum Typ Beziehung ist ja auch etwas, was Swerve auszeichnet. So, Swerve hielt auch ganz normal, wobei ich zwischendurch fast das Gefühl hatte, der workt gerade ein Face Match, aber dann doch wieder nicht.
Nee, im Endeffekt eigentlich nicht.
Genau, und das ist aber halt wichtig, so, dass er halt in dieser Zwischenwelt bleibt, so. Das braucht er, und die Leute mögen das. Die Leute mögen halt genau so einen Charakter an ihm, weil der zu ihm passt. Will Ospreay kann halt der Pöbelbruff sein, aber gleichzeitig halt einfach ein sympathischer Dude.
Ja.
So.
Ja.
Swerve muss nicht sympathisch sein. Swerve finden die Leute halt geil, weil er ein Assi ist.
Ja.
Zu Recht.
Absolut zu Recht, genau. Das, ne, so hätte man LA Knight zum Beispiel lassen müssen.
Yo.
Damals so, ne? Ja. Bevor er dann klar Face geturnt wurde, weil LA Knight funktionierte am besten, er funktioniert immer noch hervorragend, aber er funktionierte besser mit einem besonderen Drive, als er halt eben noch ein Assi war, den Leute einfach sehen wollten, weil er auch ein Assi ist.
Ja, cool.
Und genau, also ich hoffe wirklich, AW hat das Fingerspitzengefühl, gerade diese beiden, Ospreay und Strickland, einfach dann auch in diesem Wechselspiel zu lassen.
Mhm.
So, ne? Ospreay ist da schon recht weit raus, hat aber diesen Anker Callis halt noch.
Ja.
Ja,
ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Das hat man bei Dynasty wieder gesehen, als Mercedes Moné wahnsinnig uninspiriert einfach rauskam nach dem Willow Nightingale, nach einem 6-Minuten-Match Julia Hart den Titel abgenommen hat, um einfach wieder zu gehen. Da hat gar nichts gefunkt. So, es war einfach, war wieder leider Moné-Cringe. Und außerdem, Dynasty hat es halt hinbekommen, ich war echt ein bisschen raus bei Dynamite. Ich habe jetzt, Rampage und Collision habe ich versucht, Anfang des Jahres mir alles reinzuziehen, habe ich relativ schnell wieder abgestellt. Aber ich
bin jetzt dann doch wieder an so ein paar Leuten interessiert genug, dass ich bei Dynamite mal wieder ein bisschen einsteig. Da habe ich schon Bock drauf. Plus, ich habe jetzt halt schon mal reingeguckt auf YouTube, weil mir entgegengespült wurde, dass einfach ein Beatdown gegen Tony Khan gab. Das interessiert mich dann.
Von wem? Elite?
Ja. Mit ihrem neuesten Mitglied, Jack Perry. Jack Perry, Okada und die Young Bucks. Und Jack Perry als erstes. Also Jack Perry hat sich selbst, hat Tony Khan einen Handschlag abgerungen, gesagt so, ey, ich wollte immer das Richtige fürs Business tun. Was geil ist, wenn dahinter halt so, Klammer auf, ich sage das jetzt nicht, steht, nämlich CM Punk loswerden, Klammer zu, so. Mhm. Und Tony Khan halt so überglücklich ihm dann die Hand reicht, so als dann er sagt so, ey, schüttel meine Hand so und dann machen wir zusammen das Beste hier draus so für AW. Weißt du, weil daraus auch so diese, eben im Nicht-Ansprechen davon, für mich schon so diese Erleichterung und Wertschätzung für das Loswerden von CM Punk auch ein Stück weit aus Tony Khan spricht. So. Mhm. Naja, und dann kriegt er halt einen Schlag in den Bauch von Jack Perry. Und dann kommen The Elite raus und tun so, als würden sie ihm erstmal aufhelfen. Und helfen ihm auch auf und dann gibt's einen Beatdown alle zusammen. So. Und The Elite übernimmt quasi, die EVPs übernehmen, wenn du so willst, den Laden von Tony Khan, Fragezeichen. Ich find's ein bisschen witzig.
Muss ich mir noch angucken.
Ja, ich find's ein bisschen witzig, weil dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen darüber unterhalten, ob das jetzt die Cringe-Version von der Inszenierung von Triple H ist. So der Konter dafür, weißt du? Weil während Triple H halt so versucht, seine Rolle nicht, also sie versuchen ihn so ein bisschen Gentleman-esque zu inszenieren, dass er sich nicht zu doll in den Vordergrund drängt, während alle anderen das machen. Mhm. Was man auch natürlich total in den Vordergrund drängt finden kann, weil er der Boss ist und den anderen Leuten uns halt versagt, bitte erwähne mich mal freundlich. Ist Tony Khan halt derjenige, der in so einer klassischen Selbstaufopferungs-Face-Nummer sich zusammenschlagen lässt, damit die Leute Mitleid mit ihm haben, weißt du, während sie vorher ihn als Heilsbringer und Ermöglicher von all dem, was es bei AEW gibt, feiern, im gleichen Segment. Das ist schon ein bisschen witzig. Ja.
Ja, okay, das guck ich mir an.
Ich dachte mir, dass ich dich damit kriege.
Ja, ist geil. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Wow, sogar In-Ring-Interaktion dann quasi.
Ja, der frisst einfach einen fucking BTE-Trigger, Alter. Nee, EVP-Trigger heißt EVP, der jetzt.
EVP-Trigger, ja.
Nee, Quatsch, nicht den, sondern den Moonsault, den Meltzer-Driver. Den. Ja.
Okay, ich habe noch 3 Minuten Zeit, dann muss ich zum Krav Maga-Training.
Ich dachte, du gehst zum philippinischen Messerkampf heute.
Ja, das wollte ich jetzt aber nicht sagen, weil dann muss ich da wieder erklären, warum ich das mache und so. Deswegen habe ich einfach mal
ich wollte es einfach mal so
gesagt. Ja, ja. Okay. Aber ja, philippinischer Messerkampf ist halt heute mal. Ja. was ich sagen wollte, 3 Minuten. Ja, ist halt so. Ja. Was soll ich machen? Ja. Ey, Mann. Eimsbüttel, Jakarta. Hauptsache Italien. So, was?
Also, ja, ist ja richtig. Wer weiß, wenn du im Niendorfer Gehege auf ein blutrünstiges Reh triffst, dann musst du dich ja zu wehren wissen.
Top 7 der Wrestling-Moves, die wir gerne gegen Tony Khan sehen würden, weil sie lustig wären oder sonst was.
Krass!
Ja.
Oh Gott. Hast du einen im Kopf, dass du damit anfängst? Also, dass du das Thema gerade aufwirfst?
Nee.
Ach so.
Ich würde einfach irgendwelche lustigen Moves sehen, die Tony Khan dann frisst.
Ja, diesen Dings, diesen Headbutt in die Eier von Team 3D.
Ja.
Ja.
Geht gut. Generell Tony Khan auf dem Boden liegend mit gespreizten Beinen.
Ja.
Ist geil.
Genau. Ja. Werden so aufgehalten. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dieser Move, den hassen wir beide sehr, weil er kacke ist. Aber ich würde ihn gerne sehen. Das ist Alberto Del Rio hat den immer gemacht, wo Leute halt quasi in den Ringpfosten hängen. Jemand ist oben drauf und macht einen Stomp runter und sie richten sich dann aber so auf.
Ja.
Würde ich irgendwie lustigerweise gerne sehen, weil ich sehen würde, wie sich Tony Khan so hochzieht an den Ringseilen und dann in diese Position geht. So, und dann springt halt irgendein Depp von oben drauf. So.
Ja, okay.
Ja, ich Bock drauf.
Ja, sehe ich. Ja. Also, wer soll das machen? Wer ist in dem Fall irgendein Depp?
Irgendwer mit einem geilen Stomp. Penta.
Ja, okay. Warum nicht?
Finn Balor. Ja. Finn Balor ist eigentlich besser. Ja. Als Demon.
Brutalizer.
Oh, Pack Submission und dann Tony Khans Fresse im Brutalizer. Hm? Geil. Ja.
Pack leider verloren gegen Okada.
Fuck. Last Ride. Also die Hose, diese Hose so hochziehen bei Tony Khan, mega lustig, und dann runter damit.
Ey, das, also ne, da, es wird zu wenig darüber gesprochen, dass The Last Ride basically einfach eine sehr hohe Powerbomb mit Veggie ist.
Ja.
Das ist echt nicht okay.
Ja,
richtiger Bully-Move.
Ich habe auf X mit irgendwem drüber geredet, so mit, ich glaube, ja, Isaac und Grande oder so. Ja, dass das mega geil ist.
Ja,
da wurde, da war irgend so ein Video vorgegeben, was ist geiler, Last Ride vom Undertaker, so damals,
ja,
oder die Vader Powerbomb, so.
Ja.
Und da ist halt dieser Weenie bei,
Last Ride, ja,
unterschätzter Shit.
Definitiv, ja. Last Ride schon der bessere Move von beiden, weil Leute eher überleben.
Vader Bombs sind echt hart, Alter. Das ist, ist kein Geschenk, ja, die zu nehmen.
Kein, genau.
Ja.
Last Ride gegen Tony Khan, ey, muss.
Ich überlege gerade, ich hätte gern so einen richtig unglaubwürdigen Dummkopf-Move.
Habe ich doch eben schon gegeben mit diesem Tree of War-Ding, ne?
Ja,
Tree
stimmt. Of War, aber, ja, ja. Ja, aber also, das geht auch bestimmt noch dümmer. Oder irgendwas, wofür er alle Arbeit machen muss. So. Irgendwie, weiß ich nicht.
Soll ich noch einen geben? Ich habe gerade einen.
Ja, bitte.
Diese Nummer. Das ist mein Liebling bis jetzt. Dieser Move, den Braun Strowman gemacht hat, wo er einfach um den ganzen Ring rennt und dann wen umtackelt.
Ja.
Einfach gegen Tony Khan, der halt 50 Kilo wiegt und dann vollkommen weggetackelt wird von Braun Strowman. Also der Braun Strowman Express ist das quasi, ja, gegen,
ja,
Tony Khan.
Ja, okay.
Wie geil würde das aussehen?
Ja. Auch Dings, wie hieß denn der Dude noch? Den gab's bei TNA, der hat immer so einen Shoulderblock gemacht. The Pounce hieß der Move. Vergiss, wie der heißt. So ein ehemaliger Football-Dude.
Okay.
Naja, egal. Also war halt so ähnlich wie halt ein Spear von Bobby Lashley, nur dass der Gegner halt weggeflogen ist dabei. So ein Shoulder, weißt du, so ein Running, ja, okay, Shoulderblock.
Ja. Ja.
Quasi ein Spear ohne Greifen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Wenn es jemand einfällt, irgendein Klugscheißer ist bestimmt dabei, schreib mal irgendwo einen Kommentar. Ich meine das sehr wertschätzend. Ich liebe eure Klugscheißerei. Figure 8.
Ich sehe, ja, du kommst vom Submission Game aus, ja, das finde ich gut, ja.
Ja,
ja. Also weil, von Charlotte auch.
Ja, ja, also weil ganz ehrlich, Submissions sind einfach richtig scheiße zu sellen. So, wenn du halt, also weißt du, ich kann mir Tony Khan, das, ja, möchte ich ihm jetzt positiv zugutehalten, mit so einem wirklich schlecht geschauspielerten Jammern in einem Submission Hold, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wirklich.
Ja, ist ja geil, ist geil.
Ja.
Boah, ich sehe in fast allen Submissions geil aussehen, auch so der in Full Nixon oder halt ein Hurtlock.
Ja.
Ja. Also einfach, wo sein Gesicht so in der Kamera frontal ist und er, ja, muss leiden.
Ja.
Das meinte ich gar nicht sadistisch, sondern wirklich humoristisch.
Ja, ja, voll. Ich glaube wirklich, das hat großen, ja, Unterhaltungswert.
Ein Jaded, auch geil. Wo, ja, dieser Moment, wo sie ihn dann quasi so nach vorne hält und er guckt und dann wissen die Leute oft nicht so richtig, was sie machen sollen.
Ja.
Und dann geht's halt runter. Jaded gegen Khan, Alter.
Ja.
Und dann liegt sie auch mit wie so ein Büffel auf ihm drauf und macht dieses Zungending.
Ja, geil.
Ja, ich, ja, weiß, du was geil findest, ja.
Ja, natürlich.
Wir haben 7.
Wir haben, glaube ich, 7, ja.
Wichtige Top 7.
Wirklich, ja, eminent wichtige Top, ja, 7. Vielen Dank dafür.
So, 3 Minuten sind rum.
Ja,
ich muss zum philippinischen Messerkampf.
Mit deiner Hidden Blade.
Ja, hör mal einen Hosenstall auf. So. Die Philippinen, Alter.
Wow.
Ja. Ciao.
Tschö.
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.